Mitten im Wald, an einem ruhigen See, steht ein ganz besonderes Haus. Und das ist meine geheime Podcast-Station, Haus am See. Ich bin Annette Fleischer und ich lade mir Menschen ein, die mich persönlich interessieren, die mich inspirieren und von denen ich lernen kann. Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine Sendung mit zwei Frauen. Eine davon kommt aus dem TV-Business, das bin ich, und die andere kommt aus dem Musikbusiness. Der Name wird gleich verraten. Was uns vereint, wir stecken in den besten Jahren, nämlich die 40er. Und was uns noch vereint, wir haben so einige Umbrüche, also richtige Umbrüche in unserem Leben schon hinter uns, beziehungsweise wir stecken auch noch drin. Und wir wollen uns austauschen darüber, was hat das eigentlich so alles auf sich und was macht das mit uns? Und vor allem, wo kann die Reise noch hingehen? Wir wissen, dass unsere Gesellschaft in der Gänze natürlich von einem riesigen Umbruch gezeichnet ist. Wir stecken wirklich in einer neuen Phase, in einer Transformationsphase, so wird es so gerne in der Presse genommen. Und das betrifft natürlich auch jeden Einzelnen, weil wir merken, dass das, was wir bisher getan haben, mit dem, was auf uns zukommt oder was der Anspruch an uns ist und vor allen Dingen, was uns gut fühlen lässt, nicht mehr übereinstimmen. Wir müssen also extrem unseren Kurs korrigieren. Und ich möchte mich heute mit einer Frau unterhalten, die aus einem anderen Bereich kommt, aber auch Künstlerin ist und wir ähnliche berufliche Voraussetzungen haben. Und trotzdem sind wir alles Menschen und es ist am Ende wahrscheinlich total scheißegal, was wir machen und wo wir herkommen. Wir stecken vor den gleichen Herausforderungen. Also es lohnt sich. Ich freue mich drauf und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Also herzlich willkommen im Haus am See, heute mit Diane Weigmann.
Liebe Diane. Schön. Wo sitze ich, wo sitzt du?
Du setzt dich am besten dahin.
Ach, gemütlich.
Schön, dass du da bist.
Umgekehrt.
Ja, herzlich willkommen und die erste Frage natürlich eines Gastgebers ist immer, was möchtest du trinken?
Die beantworte ich dir gerne. Ich habe hier mein komisches Ingwerwasser dabei. Das ist so noch halb lauwarmer Tee mit so Ingwer und Zitronensaft drin und da stehe ich voll drauf. Also ich bin total glücklich.
Das reicht dir? Willst du ein Glas haben?
Nö, ich trinke das.
Machst du so?
Ja.
Gut.
Aber wie du mir gerade hier das Zitronenküchlein anbietest.
Sieht so aus, das ist aber ein einfacher Sandkuchen.
Oder den Sandkuchen. Es gibt auf jeden Fall Sachen, auf die ich nie verzichten könnte. Genau. Auch wenn es heißt, lass bitte immer den Zucker weg. Das ist, glaube ich, das, was mir am schwersten fallen würde.
Mhm. Ja.
Weiß nicht, bist du eine gute Köchin oder Bäckerin? Mhm. Da lacht sie.
Sag nichts Falsches, Stefan.
Also, großartig. Mit dem Backen
üben, üben wir noch ein bisschen. Das Backen, deswegen kaufe ich jetzt nur noch Fremdsachen ein. Weil, also
hast du ihn fast vergiftet oder was?
Nein. Backen ist einfach nicht so mein Ding. Ist es nicht. Kochen ist gut. Also schreibst du für alle Lieder, sind die Texte alle von dir, aus deiner Hand, aus deinem Kopf?
Ja, ne? Ja. Also es gibt ab und zu, also wirklich selten, bei meinen ganz eigenen Liedern sind die Texte eigentlich immer zu 100% von mir. Ich glaube, ein oder zweimal habe ich damit jemand zusammengetextet. So schreiben tue ich super gern auch mit anderen. Also wenn ich kann natürlich auch meine Lieder alle selber schreiben und habe natürlich einen Großteil meiner eigenen Songs selber geschrieben. Aber ich finde es immer total schön, wenn dann jemand da ist mit einer zweiten Gitarre und man jammt zusammen und so. Und gemeinsam entsteht dann eine Melodie oder eine Chordreihenfolge, auf die man dann komponiert. Aber den Texten lasse ich eigentlich nie jemanden ran. Aber das gilt halt wirklich nur für die Diane-Solo-Sachen. Also wenn ich zum Beispiel in der Kindermusik da mit 3 Berlin arbeite, das ist dann alles natürlich mit Tobi und Carsten zusammen. Und hauptsächlich Tobi und ich feilschen dann da um jedes Wort und wo wollen wir da hin. Und Carsten, der dann oft schon an der Produktion sitzt, tut dann aber auch ab und zu mal was wirklich super Lustiges oder Sinnvolles dann reinschmeißen, was wir dann aufgreifen und in Texte bauen. Also da finde ich das super, dann zu zweit zu schreiben oder zu dritt. Aber bei meinen Solo-Sachen, das ist schon wirklich so liebes Tagebuch. Also schon so sehr meins. Weißt du, so einen Tisch zu machen aus Holz, der irgendwie verziert ist und hier noch ein Beschlag dran und da noch irgendwie ein Schräubchen, das kann jeder. Aber ein Designer-Klassiker wird er, wenn du auf den ersten Blick siehst, ach guck mal, in dem Winkel angebracht die Beine, das muss von, keine Ahnung, Designer XY sein, ganz schlicht. Wie aus einem Guss, das ist die Kunst. Und so geht es mir auf jeden Fall beim Schreiben. Also ich bewundere am meisten Leute, die es schaffen, mit einfachen, aus der normalen Welt genommenen Worten Gefühle oder Emotionen oder Tatsachen zu beschreiben, wo du dich drin wiederfindest und denkst, oh krass, ey, das habe ich auch gerade oder das kenne ich auch gerade. Und
aber ich finde, aber bei dir ist es doch bei vielen Texten auch so. Du hast ja eine sehr symbolstarke Sprache. Also du beschreibst mit deinen Texten ja ziemlich genau irgendwie, was emotional ist. Also ich finde, du bringst es ziemlich gut auf den Punkt.
Das ist schön, wenn du das sagst. Das wäre ein Kompliment. Aber es geht ja darum, ob zum Beispiel eben Leute das verlieren oder vergessen. Und ich finde es halt ganz spannend, weil wenn während der eine Teil irgendwie mit Smartphones kommuniziert und nur noch LOL und Abkürzungen und so benutzt, ist genau das, was du gerade eben gesagt hast. Gibt es dann den anderen Teil, der anfängt, Blogs zu haben, Podcasts zu machen, irgendwelche Poetry Slams zu organisieren,
genau. Ja.
Oder Filme zu drehen oder sogar Bilder zu malen. Ich habe das Gefühl, die Leute sind viel, viel visueller als früher, weil die einfach viel, viel früher mit visuellen Geschichten sich auseinandersetzen. Die malen dann schon als 5- oder 6-Jährige malen die Mangas ab malen einfach viel, viel besser, als sie mittlerweile teilweise kommunizieren können. Und es ist halt irgendwie ganz spannend zu gucken, so wo kommt denn dieser Teil der Menschen, wie sie heute mit Smartphones und TV und Co. groß werden, wo werden die als Erwachsene alle sein? Also sind es dann alles Mediendesigner und weiß ich nicht, das ist ganz spannend, ne?
Das ist total spannend. Die Frage ist, was brauchen wir in Zukunft für Menschen? Was brauchen wir für Menschen, was die können? Also welche Fähigkeiten brauchen wir in Zukunft? Also es gab ja die ganze Welle der 90er, die Ausbildung, audiovisuelle Medien und so weiter. Ne? Alle stürzen sich darauf, alle in die Werbeagenturen. Es gab einen riesen Run auf Marketing, sichtbar machen, grafisches, IT programmieren etc. Jetzt ist das so im Gängeln und es gibt 80.000 Anbieter für vorgefertigte Grafikelemente. Mhm. Du kannst deine Internetseite selber bauen, du kannst deinen Flyer irgendwie mit 2 Klicks irgendwie selber gestalten. Das ist alles so automatisiert, dass man die Leute ja gar nicht mehr wirklich braucht. In der Menge.
Das stimmt. Weißt du? Genau.
Ja, früher bist du zum Webseitengestalter gegangen, hast du, ich brauche eine Internetseite. Heute machst du es selber. Und
genau.
Früher hast du Tausende von Euro bezahlt und dachtest so, oh mein Gott, hoffentlich kriegst du alles wieder rein. Mhm.
Aber so ist es in der Musik ja auch. Ey, was haben wir damals Geld ausgegeben für ein Studio, für ein Tonstudio? So und so viel 1.000 Mark am Tag oder 1.000 Euro am Tag. Und heute hat jeder, wirklich jeder irgendwie da sein GarageBand oder sein Logic da irgendwie auf dem Computer. Und es ist ja genau das, also alles, was kreativ ist, können heute viele Leute ganz anders benutzen. Egal, ob es visuell ist oder ob es auditiv ist. Also die können, Leute machen Musik, stellen es auf YouTube rein und dann gibt es ein Ergebnis. So. Mhm. Und die fleißig sind und immer wieder kreativ was machen und posten, die werden auch belohnt und kriegen Follower und immer mehr Follower. Was ich halt schade finde, ist, dass die Qualität dessen, was irgendwo geliefert wird, ob das jetzt eine Homepage ist oder Filme oder Musik, oft gemessen wird in den Zahlen. Also was mir aufgefallen ist, und da habe ich auch mittlerweile so einen richtigen Frust gegen, dass Künstler, also jetzt gerade im Musikbereich, weil du mich da anfangs auch gefragt hast, werden extrem bewertet nach der Anzahl ihrer Follower auf Instagram und Facebook oder ihrer Gemeinde auf YouTube. Und wenn da die Zahlen nicht stimmen, dann ist es unrelevant, ob die Musik qualitativ besser ist oder cooler ist oder vielleicht mehr Chancen hätte, wenn Leute sie hören würden. Du würdest dann auf bestimmten Portalen wie Spotify, die sehr, sehr wichtig sind, um Künstler zum Beispiel zu etablieren für die große Masse, würdest du trotzdem nicht stattfinden, wenn im Vorfeld du nicht quasi fleißig genug warst beim Posten und Follower sammeln. Mhm. Also wenn du zu viel Zeit quasi mit Musik verbringst und weniger mit der Außendarstellung, also sprich, ich poste das und kümmere mich so um meine virtuelle Fangemeinde, dann hast du einfach mal Pech gehabt. Und auf der einen Seite ist das eine Chance. Also jede Band kann sich quasi selbst vermarkten. Auch ohne eine Plattenfirma kann sie es schaffen, durch Fleiß und Präsenz am Start zu sein.
Ja.
Und gleichzeitig ist es ein Fluch, weil ich kenne so wahnsinnig gute Bands oder Künstler, die in den entscheidenden Jahren dann irgendwie verpasst haben, sich da so ein bisschen mehr um ihre sozialen Netzwerke zu kümmern. Mhm. Mich inklusive. Also als das so richtig abging, so mit Facebook und Instagram. Sorry, da bin ich halt mal Mama geworden. Ja. Da hatte ich einfach mal ein paar Jahre lang echt nicht so purken Bock, jedes Mal irgendwie den neuesten kreativen Pups zu posten.
Ja, ja.
Und jetzt kriege ich es um die Ohren geschlagen, weil dann heißt es so, wir hätten dich gerne für diese tolle Sendung auf Vox gehabt, aber deine Zahlen stimmen nicht. Oder du würdest eigentlich einen super Platz auf der Spotify-Liste kriegen. Es gibt aber ungefähr 8 oder 9 Künstlerinnen, die nicht unbedingt besser sind als du. Das sagen sie einem dann auch.
Ja.
Aber die haben mehr, also da stimmen die Zahlen. Mhm. Und dann stehst du schon so da und denkst so, ja, okay, krass, gut, das ist dann wie im echten Berufsleben. Du bist ein paar Jahre raus gewesen. Du weißt, du kannst es genauso gut wie alle anderen oder vielleicht sogar besser. Aber wenn du wieder zurückkommst, musst du dich in der Reihe hinten anstellen. Und die jungen Kreativen, die dann irgendwie jedes Praktikum mitgemacht haben und noch 6 Jahre im Ausland waren, die sind dann in der Reihe vor dir dran, weil sie einfach die ganze Zeit am Start waren.
Mhm.
Und weil du selber sozusagen den digitalen Hype ein klein bisschen verschlafen hast.
Ja, wobei ich, also du, das ist bei uns exakt dasselbe und ich könnte dir auch noch zig andere künstlerische Branchen.
Wahrscheinlich ist
also
bei jedem Beruf so, ne?
Auch bei denen, die im Schauspielbereich sind und ich sag jetzt mal eine TV-Wirksamkeit haben, ja, also das war bei mir genauso. Ich habe schon von einem Ufa-Regisseur gehört, der guckte irgendwie auf mein Profil und meinte irgendwie so, ach, nur 10.000 Follower, das ist ja ein bisschen mager.
Krass, oder?
Weißt du?
Du wirst in Zahlen gemessen.
Und, ja, und ich denke mir so irgendwie so, ey, 10.000 finde ich schon für mein Empfinden.
Ja.
Das sind doch, stell dir mal 10.000 Leute auf einen Haufen vor oder selbst schon 2.000 Leute.
Alle wissen, wer
Leute.
Du bist, wie du heißt und wie du
bist. Das ist doch krass. Und ich denke mir, Mann, ich hab 15 Jahre in Serien gespielt, die jeden Abend fast bis 2 Millionen Zuschauer ziehen. Das ist doch interessant.
Genau, das ist doch eigentlich was zählt.
Ja, weißt du? Oder deine Musik, die hören doch viel mehr als der Like irgendwie auf deinem... Also
genau, also viele Menschen, die meine Musik hören... Die können ja nicht einen Computer großartig bedienen. Oder denen ist es eben voll egal. Und, aber dass es die natürlich trotzdem gibt und diese Menschen auch, genau diese Menschen auch CDs kaufen, sind nämlich gar nicht die Follower.
Nee.
Ich habe wirklich mit jemandem zusammengearbeitet, der, das ist so einer, der auf YouTube dann eben Songs postet und ein total angesagter
Blogger. Aber richtig aggressiv.
Blogger. Nee, gut, also wirklich, das ist sein Job einfach. Der ist halt Blogger und wie nennt man die Leute?
Influencer.
Ein Influencer, hat so auch einen Preis gekriegt und trotzdem kommt der nicht so einfach mit seinen Songs in die Charts, weil seine Follower, klar, die klicken dann das Video an und der hat dann, weiß ich, 1 Million Klicks nach einer Woche, aber es ist nicht so, dass die dann jetzt unbedingt auch seine Lieder kaufen oder seine CDs kaufen oder dass das Radio dann sagt, ja super, der hat ja so viele Follower, den spielen wir jetzt. Beim Radio gelten nochmal ganz andere Regeln und die sagen dann schon so, ja, aber hat er denn Touren gespielt? Wer ist der denn? Ist der denn renommiert? Nee, so einen YouTuber wollen wir hier nicht. Also es ist halt, es ist irre, wie diese virtuelle Welt Einfluss darauf nimmt, was du im realen Leben reißt oder nicht reißt. Aber ich habe auch beschlossen, ich verweigere mich da jetzt so ein bisschen.
Weißt du, was ich extrem erdrückend finde? Dass ich mir manchmal vorkomme, als wäre ich so ein, also ich bin so ein Produkt.
Genau.
Wie bei Amazon, so ein Produkt irgendwie, dann gibt es unten diese Sternchen der Bewertung und du wirst bewertet und es ist gut, wenn die Leute irgendwas bewerten, besser als wenn sie irgendwie dich gar nicht sehen.
Aber
es
ist tatsächlich so.
Und du bist einfach nur so ein Produkt und alles, was dahinter steckt, dass wir Menschen sind, dass wir Mütter sind,
ja,
dass wir Frauen sind, dass wir ganz viele Arbeit machen, um überhaupt den Content, den Inhalt zu liefern, dass wir an uns selber ja auch arbeiten und dass wir auch noch ein soziales Umfeld haben, wir auch noch für andere Menschen da sein
wollen. Ein echtes soziales Umfeld, genau.
Das ist so alles nicht mehr sichtbar, weil es zählt nur noch deine Fassade und das, was du anhast oder so.
Wie diese Übervisualisierung und diese Überselbstdarstellung, was für eine Generation wird das? Wie werden die mal sein? Also, wie werden...
Was denkst du?
Ich weiß es nicht, aber ich finde, Selbstdarstellung ist schon echt ein krasser Klopper. Also es geht unfassbar.
Aber warum ist das so? Warum ist das so extrem
geworden?
Dieses Bedürfnis, sich selbst darstellen zu wollen.
Ich weiß es
nicht. Also hast du das Bedürfnis irgendwie, du möchtest auch auf der Bühne stehen, weil dir das so ein geiles Gefühl auch gibt?
Also, was halt toll ist, ist, wenn du sozusagen Reaktionen auf, du stülpst dein Innerstes nach außen und du kriegst dann zurück... Und uns geht's genauso. Also dieses Gefühl sozusagen mit denen zusammen so eine Einheit zu werden und zu merken, siehste, wir sind nicht allein mit unseren Gedanken und Gefühlen. Das ist total genial. Also das ist das, warum ich auf der Bühne stehe. Natürlich ist es auch schön, wenn man Applaus bekommt und Leute einen auf die Schulter klopfen und sagen, ach, war das ein toller Abend so.
Ja.
Aber nee, gar nicht. Also diesen, ich merke, dass ich im Gegenteil sogar eher schüchtern bin. Es gibt immer wieder so Momente, wo mir klar ist, warum ich dann doch, also ich nenne mich immer liebevoll eine zweite Reihe Musikerin. Also nicht zweite Klasse, sondern zweite Reihe Musikerin. Und das sind so Momente, weiß ich nicht, Leute sitzen zusammen, irgendwo wird ein Feuer angemacht. Ich wüsste, 3 oder 4 oder 5 meiner Freunde, die auch vielleicht wirklich sehr bekannt sind, die würden sich sofort ihre Gitarre schnappen und schwupp wären die Ersten, die dann Songs singen würden und den Abend rocken und für sich auch nutzen würden. Also gar nicht böse gemeint. Also die haben das einfach, dieses Rampenlicht gehen, dieses, ich schnapp mir jetzt die Gitarre und ich mach Musik und wir haben alle Spaß und ich bin da in der Mitte und im Licht und am Start. Ja. Ne? Und ich wäre viel zu schüchtern. Ich würde immer denken, oh, und dann dränge ich mich da auf und derjenige, der da jetzt eigentlich nur in Ruhe, weiß ich nicht, seinen Marshmallow grillen wollte, der denkt dann so, oh, jetzt singt sie wieder. Also weißt du, wenn ich weiß, ich gehe auf ein Konzert, die haben alle Eintritt gezahlt, dann weiß ich, na klar, hey, die wollten mich. Dann gehe ich da hin und bin auch definitiv nicht schüchtern und rock dann den Laden. Aber so im echten Leben mich mit meiner Kunst oder mit meiner Musik irgendwo aufzudrängen, bin ich viel zu schüchtern für. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund. Also es gibt dann eben die einen, die ruft's und die ruft auch wirklich diese Geltung und die Darstellung, ohne das jetzt wertend gemeint zu sein. Mhm. Die wollen auch stattfinden. Und dann gibt es eben so Menschen wie ich, die finden gerne statt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn irgendwie ich auf eine Party komme und alle sagen, sie freuen sich, dass ich da bin, so wie sich jeder freut, wenn er irgendwie wahrgenommen wird. Aber so dieses sich so ein Mühe mehr in den Vordergrund spielen, als es eigentlich angebracht wäre, das habe ich tatsächlich nicht, weil ich eher immer Angst hätte, negativ aufzufallen oder zu nerven, so, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Aber es ist wirklich eine interessante Frage, wo kommt das her? Ist das etwas, was sowieso in uns drin war und wir haben das nur nie richtig ausgelebt?
Ich weiß, ja, also Kinder ist ja oft viel, ne? So dieses hinkommende Show machen, wie oft Kinder, dein Sohn ist ja 2, richtig?
2,5, ja.
2,5. Also du wirst sehen, sobald fängt die Zeit an, wo er sich verkleidet und wirklich Eintrittskarten verteilt und sagt, ihr Erwachsenen dürft jetzt schön auf dem Sofa sitzen und ich mache jetzt eine Show. Und wir Erwachsenen sitzen dann auf dem Sofa und denken so, oh, ey, nur noch 15 Minuten bis Tatort, hoffentlich ist die Show bald vorbei. Und finden aber natürlich ganz süß, dass er diese Eintrittskarten selbst gemalt hat oder was auch immer, ne? Und dieses eine Show machen, sich darstellen, singen, verkleiden. Kinder haben das ja volle Möhre in sich drinne. Mhm. Und dann mit dem Alter verlieren sie es. Was ist mit uns eigentlich schiefgelaufen? Also mit dir als Schauspielerin, mit mir als Musikerin, mit uns Kreativen. Was ist mit uns eigentlich schiefgelaufen, dass wir es nicht verlieren, sondern ein Stück weit ins richtige Leben rübergeholt haben.
Es ist wirklich so. Eigentlich schlummert in uns manchmal so dieses, ey, ich möchte mich einfach mal blöde verkleiden oder irgendwie, weißt du,
deswegen funktionieren ja auch Motto-Partys immer ganz gut, total. Weil man, ja, juhu.
Alle freuen sich dann auch.
Alle freuen sich irgendwie. Manche sind zwar so ein bisschen kokettierend mit dem, nee, ich verkleide mich doch nicht, aber wenn sie erstmal da sind,
irgendwie ist das schon lustig. Und dieses Spielerische, ich glaube, das fehlt uns. Mhm. Vielleicht, je älter wir werden, und dann kommt so ein gewisser Abstand zu den Kindern, die sich verkleiden. Und man hat dann einfach gar nicht mehr so dieses, ja, na gut, dann macht das jetzt dafür, mal dieses Feeling, ne? Dass man so das so empathisch miterleben kann.
Aber weißt du, um den Bogen nochmal zu spannen, zu dieser Generation Selbstdarstellung.
Ja.
Ne, wenn dann die 18- und 19- und 20-Jährigen an ihren Fotos rumfaken, damit die Nase ein bisschen gerade und der Ton ein bisschen strahlender aussieht. Es geht im Grunde genommen darum. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu kriegen. So wie die Kinder Aufmerksamkeit kriegen bei einem Theaterstück, was sie sich selber ausdenken. So wie ich auf der Bühne, du, weiß ich nicht, im Theater oder nach einer ausgestrahlten Sendung. Wir kriegen auf irgendeine Art und Weise Aufmerksamkeit. Und die Menschen in den sozialen Netzwerken suchen sich genau diese auch. Und manchmal, ich habe das überlegt, vielleicht liegt es daran, dass ich nenne es ja immer die Generation Lob. Ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt oder ob ich mir den ausgedacht habe. Aber mir ist aufgefallen, dass wirklich so seit den 90er Jahren Erwachsene ihre Kinder extrem auf Augenhöhe erziehen und immer loben. Also es ist so ganz viel so, oh, das hast du aber gut gemacht. Oh, das ist aber ein hübscher Kringel, den du da aufs Bild gekleckst hast, so, ne? Teilweise eben auch für Sachen, wo vielleicht unsere Eltern gesagt hätten so, na ja,
geht besser.
Geht man hin, geht besser, aber da musst du doch jetzt nicht irgendwie, ne, nur weil dein Kind da irgendwie einmal Oh, du hast irgendwie Finde gemacht, super so, ne?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und ich habe ja das Gefühl, dass ich weiß es nicht. Ich will da auch, ich bin ja selber auch eine Mutter, die lobt. Und eher mit, also ich merke auch, bei meinem Kind komme ich mit positiven Sachen eher weiter als mit negativen. Aber letzten Endes denke ich, vielleicht ist es auch ein die Generation wird so instruiert auf Lob und auf das kriegen als Zeichen von Wertschätzung, dass sie sich das vielleicht in den sozialen Netzwerken einfach weiterhin abholen. Irgendwann wachsen sie da raus von Eltern.
Das ist wie eine Sucht.
Ja, also genau, das gehört einfach dazu. Ihr Gehirn braucht es oder sie brauchen es, um sich in einer in einer sozialen Situation seinen Platz zu finden und zu suchen.
Das ist ein bisschen auch wie mit Zucker.
Wirklich, weißt du?
Genau. Weil die Kinder kriegen ja auch irgendwie relativ schnell, also ich weiß noch, also klar, wenn man Mutter wird irgendwie und man weiß irgendwie, was für Konsequenzen irgendwie der frühe und ausgiebige Zuckerkonsum so hat, dann denkst du dir natürlich auch so, okay, das muss reglementiert werden, weißt du? Und dann kommunizierst du auch in die engen Familienkreise, also bitte kein Zucker unter so und so vielen Jahren, ne? Und dann kommt meine Mutter.
Oder unter 16 Uhr.
Ja, genau. Als der Kleine so ein Jahr war, oder ein halbes Jahr, mit so einem kleinen Osterhasen-Oster aus Schoko und drückt ihm den schon. Ich so, nein, wozu? Der kennt Zucker gar nicht. Mhm. Was soll er damit jetzt machen? Das ist so. Und du weißt es ja selbst, wie schnell die Kinder sich an Süßkram gewöhnen.
Auf jeden Fall.
Und das ist auch, weißt du, man sagt ja so im übertragenen Sinne, Zucker ist für fehlende Liebe und Salz für übermäßige Aggression.
Ach, echt?
Ja.
Ach, ist ja lustig.
Es gibt so ein, aus den ayurvedischen Ernährungswissenschaften oder so, ist kann man das so ein bisschen einsortieren. Also jeder hat ja so eine Neigung. Ja. Ne? Der eine isst lieber Zucker und im Alter alle sehr, sehr gerne süß, weil eben diese Nähe und die Liebe fehlt.
Mhm.
Ja, und Zucker kompensiert
Zucker halt
und wärmt.
Genau.
Ne? Zucker macht glücklich und wärmt. Und deswegen, vielleicht hat das auch damit zu tun, ja, dass diese Generation braucht vielleicht etwas, was die in dem Maße gar nicht vielleicht von den Eltern bekommen oder von der Familie.
Oder zu viel.
Und das ist so ein drüber. Also es muss ja irgendeine. Oder wir sehen das vielleicht nur so, weil wir das nicht anders, also weil wir das andere kennen und das uns irgendwie vielleicht ein bisschen überfordert, weil es zu auffällig ist.
Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, vielleicht interpretieren wir da auch irgendwas rein, was da gar nicht ist. Es ist halt jetzt einfach so, es gibt diese Plattform, du kannst dich darstellen und jeder will makellos sein. Aus, Punkt. Wer will das nicht? So. Es ist halt spannend, das zu beobachten. Weil auf der einen Seite ist, ich bin auch mittendrin, also auch ich habe natürlich Instagram und Facebook und denke dann immer so, ach, jetzt einfach mal dranbleiben, immer mal einen schönen Post oder mal eine süße Aktion oder ein Gewinnspiel machen. Das ist schon schön, wenn die Leute irgendwie bleiben oder auch mal einen Kommentar da lassen. Und dann gibt es aber so Tage, wo ich auch so denke, so, wenn diese Zahlen nur nicht wären. Ich krieg schon eine Krise, wenn du von Spotify dann einmal im Monat so eine Mail bekommst, wo drauf steht, Congratulations, Sie haben jetzt 2% mehr Hörer als vorher. Es sind jetzt so und so viele. Und du denkst so, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute meine Musik hören, weil das klingt voll viel. Aber wenn ich dann sehe, wie viel dann, dann stehst du so da und kommst dir wie das jämmerlichste Würstchen vor. Ich will keine, du kriegst Noten, du kriegst Schulnoten und das mit 45, das ist zum Kotzen. Und ich habe sie mir nicht mehr ausgesucht. So. Ich finde da statt, weil ich beruflich da stattfinden muss und kriege jeden Monat oder auch bei Facebook, so schauen sie sich jetzt ihre Insights an. Ich will diese Insights nicht wissen. Ich will nicht wissen, wie viele Leute in dieser Woche auf welchen Post hin auf mein Profil gegangen sind. Und letzten Endes, irgendwann sitzt du dann doch da und setzt dich damit auseinander, weil du kannst einen Onliner beauftragen, für viel Geld das zu machen, kannst es aber auch selber machen und musst es auch selber machen, wenn du nicht arm werden willst. Mich nervt einfach dieses Zahlensystem.
Aber jetzt mal im Ernst, ne? Hast du das Gefühl, dass durch dein Auftritt bei Instagram und Facebook, dass das irgendwie förderlich ist für das Hören deiner Musik?
Naja, es ist zumindest förderlich, um klarzumachen, dass wieder was Neues draußen ist. Das würde ja sonst keiner mitbekommen. Es ist das einzige Sprachrohr. Es ist wie so ein, es ist halt so Diane-Radio. Hallo, hier bin ich. Hier mache ich mal Werbung dafür, dass es tatsächlich wieder Musik gibt oder dass es wieder einen schönen Auftritt gibt da und da. Anders, wie sollen die das anders erfahren? Ja. Also klar, wenn du Glück hast, findest du noch in irgendeiner Stadtzeitung statt oder in irgendeiner Ankündigung. Aber wie willst du außer über das Netz kommunizieren, dass du planst, auf Tour zu gehen, dass du eine CD draußen hast, dass du irgendwelche Aktionen machst. Das ist nun mal, also das tue ja auch
Und machst du selber dann deine PR sozusagen auch vor
Nee, also es gibt schon auch, wenn ich jetzt wirklich ein Album rausbringe, gibt es natürlich auch Menschen, die ich beauftrage, denen dann zu sagen, sorgt ihr dafür, dass in irgendwelchen Frauenzeitungen, in Tageszeitungen irgendwie, ne? Also einmal normale Pressearbeit oder eben auch TV-Promo. Mhm. Solche Menschen werden dann von mir quasi engagiert. Und ein Radiopromoter, der natürlich versucht, Songs von dir auch ins Radio zu bringen. Mhm. Das sind dann wirklich hochbezahlte Leute, die aber
bezahlst
trotzdem...
Bezahlst du die selber?
Ja, ne? Die dann trotzdem wirklich aber im Rahmen der Konkurrenz, also es gibt einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen, die kreativ sind und stattfinden wollen, natürlich dann zusehen müssen, wie sie es dann schaffen, sozusagen mich als zweite Reihe Künstlerin irgendwie dann mal wenigstens kurzfristig mit kleinen Peaks mal in die erste Reihe zu setzen, dass über mich berichtet wird. Das ist natürlich nicht einfach.
Ja.
Und ich mache mir da auch gar keine Illusionen. Also wie gesagt, es wird immer Leute geben, die jünger, erfolgreicher.
Das ist bei euch auch
am
so.
Am Puls der Zeit natürlich.
Das, also
ist
die,
bei dir
die
als Schauspielerin auch so, ne?
Naja, klar. Also bei uns zählt ja, also ich glaube, ganz viele Dinge, da wurde ich besetzt einfach aufgrund meines Aussehens.
Mhm.
Die Blondine, die ein bisschen frech ist und irgendwie so.
Ja, wo du dann auch so denkst, ach, ich wäre gerne über mich hinausgewachsen.
Weißt du, und wenn du dann einfach die 40 erreicht hast, dann passiert ja auch was. Dann wirst du Mutter, dann wirst du sowieso, gehst du sowieso erstmal in die dritte Reihe vielleicht.
Mhm, obwohl dann später wirst du dann, wenn du
schwieriger Arbeitnehmer,
ja, aber
Mutter
du,
mit
wenn
Kind.
Du, wenn du Glück hast, bist du dann später, na, wenn deine Kinder größer sind und du grundsätzlich dran geblieben bist, dann hast du vielleicht Glück und schaffst es dann in die, so diesen Bonus zu kriegen, dann endlich diese krassen Charakterrollen zu spielen. Auch wenn du dann vielleicht die Mutter von jemandem in der Sendung oder so bist.
Mhm.
Doch, bestimmt.
Ja, wobei das gar nicht mehr mein Ziel ist, ja. Also man findet ja auch oftmals in der Mitte seines Lebens nochmal so einen Reifeprozess, um sich zu sortieren. Was will ich eigentlich und wo soll es hingehen, ja?
Das Lustige ist ja, oft ist es genau dann nicht mehr dein Ziel, aber dann passiert das.
Da gebe ich dir recht.
Das habe ich so oft bei Menschen erlebt. In dem Moment, wo sie sagten, ob es in der Liebe ist, ich will den Typen nicht mehr, schwupp, war er da.
War da.
Ich will die und die Sache gar nicht mehr, ich denke da gar nicht mehr drüber nach, ich widme mich anderen Sachen, schwupp, so wirst du auf einmal genau für das, was du immer haben wolltest oder wo du immer hin wolltest, reingeholt.
Das ist wie so ein Hund an der Leine. Lässt du den los, kommt er von alleine zurück. Wenn du immer dran zerrst, irgendwie so, bleib doch hier,
ja,
dann passiert das nicht.
Ja,
der will immer weg.
Hast du einen Hund?
Nee, nicht.
Ja, aber es ist lustig, dass du diese, aber du hattest mal dann offensichtlich einen, okay. Ja, es ist lustig, dass du dieses Bild nimmst, weil ich benutze dieses Bild immer in der Liebe. Ich kriege das ganz oft mit, dass so, je enger, also ob das im Freundeskreis ist und du hörst irgendwie, ja, meine Freundin ist eifersüchtig oder mein Mann ist so eifersüchtig, dann denke ich immer so, das ist doch so einfach. Je mehr Freiraum du deinem Partner lässt, umso eher und näher ist er an dir dran. Und je enger du die Zügel hältst oder je mehr du eifersüchtig bist oder rumdengelst, umso weiter entfernt er sich. Das ist die einfachste Regel. So, man hat zwar oft lange gebraucht, um dahinter zu kommen, so. Aber ich sehe das bis heute bei Leuten und genau, wie mit dem Hund.
Das ist wirklich wie mit dem Hund.
Und scheinbar gilt es für alles. Wenn du loslässt, kommt es irgendwie zurück, dieser alte Klospruch. Aber irgendwie ist es so.
Auch so.
Es ist so.
Es ist so. Ich glaube, man muss ganz vielen Dingen und den Menschen den Raum lassen.
Ja, einfach seinen Lauf.
Damit die selber entscheiden können, das will ich. Und wenn du alles erzwingst oder versuchst zu
kontrollieren,
und auch noch Erwartungen vielleicht daran hast, so müsste das doch jetzt sein oder er müsste so und so reagieren und oder das müsste stattfinden, dann funktioniert das
nie,
nicht.
Nee, nie.
Aber zum Thema irgendwie, ja, was passiert dann, wenn man zum Beispiel in der Mitte seines Lebens irgendwie so steckt, ja, also man weiß ja immer nicht, wie lange das geht. Also ich würde das jetzt, also für mich ist das auch eine Frage, was passiert jetzt eigentlich so in den nächsten Jahren mit mir? Ne? Ich kann es jetzt nicht genau beantworten. Aber
es ist ganz lustig, weil wenn man kleinere Kinder hat, ist es schon so, du willst auch gar nicht so viel. Du willst ja jetzt nicht wegfahren, reisen oder drehen, groß. Also, und du möchtest ja irgendwie dein Kind aufwachsen, vielleicht noch ein zweites. Oder weißt du, du willst ja jetzt erstmal da auch eintauchen. Und das ist ganz lustig zu sehen, wie wie wirklich Sachen sich ganz selbstverständlich verschieben. Also ich kann mich erinnern, in der Zeit, wo ich in Elternzeit war, das erste Jahr, mein Sohn Gustav ist jetzt 10 Jahre, ja. Meine Tochter Mercedes, oder auch Merle genannt, ist jetzt 5. Und als Gustav 1 Jahr alt war, habe ich natürlich auch 1 Jahr Elternzeit genommen. Und ich fand, ehrlich gesagt, es war das glücklichste Jahr, was ich je hatte. Es war ein Jahr, in dem ich nicht einmal darüber nachgedacht habe, was könnten meine nächsten Projekte sein, was muss ich machen, um dahin zu kommen? Muss ich vielleicht mal wieder fleißig sein und Lieder schreiben? Sollte ich mal wieder, also so, ist einmal dreht es sich nicht um mich. Einmal musste ich nicht als Selbstständige mir meine 7 Sachen zusammensortieren oder Gedanken darüber machen. Also es war 1 Jahr Urlaub von mir selbst. Ja. Es war so gut. Und ich hielt mich auch immer für total unverkrampft und locker und cool. So Karriere kommt, wie sie kommt und ich mache mein Ding und es läuft doch auch super. Und lief ja auch immer gut. Ich konnte Gott sei Dank wirklich immer von meiner Kunst und meiner Musik leben. Und trotzdem spürte ich erst, als ich mich 1 Jahr lang um so ein Krötelchen gekümmert habe, spürte ich erst, wie viel Druck da doch immer auf meinen Schultern auch war, als selbstständige Musikerin wirklich existieren zu können.
Und das unterschreibe ich 100%.
Und
ich hatte das auch. In dem ersten Jahr dachte ich so, ey, nach mir die Sintflut.
Genau.
Das ist mir scheißegal. Das ist jetzt meine Rolle. Und das ist gut so.
Ist geil,
und da braucht mich einer auf einer ganz anderen Ebene.
Und es rückt ja auch
dieses
alles
gebraucht, die plötzlich so, erstmal ist man richtig Frau geworden. So.
Mhm, genau.
Boah, jetzt bin ich, nicht nur Mädchen genau. Und Tochter.
Jetzt bin ich auch eine Mutter und ein Mädchen.
Jetzt bin ich Mädchen, Tochter und Mutter.
Ja.
Und das geil, war ne? So, endlich macht die Sache hier
ja.
Sinn.
Ja. Ja.
Und die Verantwortung habe ich so gerne übernommen, weil das mal etwas war, wo es um was ganz Existenzielles ging.
Ja, und
nicht
so
um irgendwelche Luftschlösser und Blasen. Das war einfach eine Selbstverständlichkeit.
Genau.
Und auch was, dass ich in der Lage bin, jemanden zu nähren und ihm Wärme zu geben und so. Und er das auch einfordert. Das fand ich total irre. Und
ja.
Da habe ich auch gedacht, so, das ist mir eigentlich völlig wurscht. Ich mache jetzt überhaupt nichts.
Ja.
Ist mir auch egal.
Ich habe auch voll verlängert, so während dann alle nach 1 Jahr wieder arbeiten mussten. Ich so, ach, na ja, ein bisschen reicht das Geld noch, vielleicht noch 1/2 Jahr.
Ja, genau.
Ich kann ja schon mal mich in Gedanken auf die nächsten Projekte vorbereiten, aber so richtig losstarten, also ich bin da ehrlich gesagt noch gar nicht.
Mhm.
Beim zweiten Kind war das schon ganz anders. Beim zweiten Kind war das schon so, dass ich so wieder im Arbeitsprozess drin war, ich hätte mich da gar nicht 1 Jahr rausziehen können. Leider. Aber auf der anderen Seite auch gut, weil wie gesagt, bist du im Fluss, bleibst du im Fluss und erstaunlicherweise bei einem zweiten Kind sind die Bälle in der Luft und auch das zweite Kind, das läuft alles so viel, du kennst das dann schon, du hast schon deine Sachen, wie du Sachen machst und du hast dein, ne, also dann, da fängt man an, so ein bisschen größenwahnsinnig zu werden und zu denken, so krass, ja, also,
größenwahnsinnig,
ich nehme das Baby einfach mit ins Studio, ey, ja, das habe ich auch gemacht, ich schreibe ja oft auch Songs für andere Künstler, ich bin dann auch gefragt worden, ich glaube, damals war es zum Beispiel für die Höhne auch oder für Carpendale, waren dann so Songwriter-Camps und dann habe ich halt gesagt, super gern, ich habe da aber ein 6 Monate altes Baby und das wird noch gestillt, so, ne? Es kriegt schon auch noch eine Flasche ab und zu, aber es wird halt auch ab und zu noch gestillt. Und dann haben die gesagt, ja, bring's mit. Und dann habe ich dann halt wirklich mein Baby mit auf Songwriter-Camps gebracht und dachte auch so, naja, so professionell ist es nicht, aber ey, drauf geschissen. Die wollten das, also müssen sie mich jetzt auch mit meinem Anhang sozusagen da haben. Und letzten Endes Lieder schreiben, das kann man, egal ob du ein Baby in der Hand hast oder nicht. Ich muss ja nicht auf der Bühne stehen, so, ne?
Jetzt hast du ja so ein bisschen den Vergleich in deiner Laufbahn als Musikerin, als Songwriterin und Künstlerin im Allgemeinen, wie die Zeit so ohne Internet und ohne diese Bewertungsportale und dieses öffentlich stattfinden und vor allen Dingen das auch als Marketing-Tool zu sehen. Ist das, also würdest du sagen, dass das früher ein größerer Druck war, weil man viel mehr Maschinen anrühren musste, um draußen stattzufinden, oder heute? Wo es heute ja eigentlich einfacher ist.
Ja, aber dafür ist die Konkurrenz größer, weil es ja jetzt jeder kann, weißt du? Früher war es so, du musstest erstmal die Hürde geschafft haben, überhaupt mal sowas wie einen Plattenvertrag zu kriegen, um überhaupt wirklich bewusst im Kreise der Musikschaffenden wahrgenommen oder aufgenommen zu werden. Natürlich kannst du dir, und so haben es die Lämmer bisher auch gemacht, wir haben uns ja den Weg tatsächlich übers Live-Spielen erarbeitet. Wir haben nie groß jetzt Hits gehabt und nie wirklich viele Alben verkauft. Aber nur dadurch, dass wir sozusagen eine Band waren, die auf der Bühne stand, die einfach gemacht hat. Wir waren unfassbar lustig, nicht besonders gut an unseren Instrumenten. Also wir hätten ruhig noch ein bisschen mehr üben können. Aber genau das haben wir eben nicht gemacht. Wir sind eben nicht im Proberaum über Jahre verschwunden und haben dann den entscheidenden Moment verpasst, auf die Bühne zu gehen. Sondern wir haben gesagt, ey, wir haben jetzt 7-mal geprobt, der Song läuft doch schon irgendwie und die anderen 3 irgendwie auch so ein bisschen. Dann lass uns jetzt mal beim Haus der Jugend irgendwie auf die Bühne gehen. Und das war dann voll lustig. Und dann lass uns vielleicht das nächste Konzert irgendwie im weiß ich nicht was spielen. Mhm. Und diese Spielfreude, die haben wir uns nicht versauen lassen durch Kritikerstimmen, die gesagt haben, naja, die Mädchen könnten aber mal ein bisschen üben. Wir haben einfach gesagt so, ja gut, dann sind eben andere besser, aber wir haben die geileren Songs oder aber wir singen vierstimmig oder keine Ahnung. Wir haben uns einfach mit einer unfassbaren Leichtigkeit ganz souverän auf unsere Stärken konzentriert und unsere Schwächen einfach mal hinten überfallen lassen. Und dadurch haben wir einfach stattgefunden. Und durch das Stattfinden wurden wir A, auch gut. Wir waren irgendwann wirklich eine sehr, sehr solide Liveband. Und B, vor allen Dingen sind wir an Punkte gekommen, die es uns dann eben ermöglicht haben, davon zu leben. Wir konnten viel spielen. Wir hatten dann eben wirklich irgendwann einen Plattenvertrag und haben unsere Ressourcen genutzt. Und ich glaube, darum geht's eigentlich. Und das ist auch, was ich meinen eigenen Kindern beibringe. Wie war das? Wie bist du Schauspielerin geworden? Das wird mir auch nicht einfach
eigentlich,
so.
Naja, also es war tatsächlich eher ein Zufall. Also es fing eigentlich ganz anders an. Bei mir fing das wirklich anders an. Ich wollte eigentlich in die Musikindustrie.
Mhm.
Und habe mit 16 habe ich angefangen, so Künstlerbetreuung zu machen.
Echt?
Damals für Sony und BMG.
Ach, witzig.
In Berlin auf so den ersten Castingshows, ja, die haben ja dann auch rekrutiert und haben geguckt, wo die irgendwie Künstler halt kriegen. Das war ja irgendwie, also das ist so mein Empfinden, du wirst es viel besser wissen, aber so, wenn ich jetzt drauf gucke, 20 Jahre oder noch später, war das früher so, die Plattenlabels haben auch Künstler gesucht.
Mhm.
Also das war nicht irgendwie, dass die da reihenweise vor der Tür standen unbedingt, sondern das war ein richtiges Scouten, irgendwie so gucken, wo sind Talente.
Aber das ist ja bis heute, aber letzten Endes.
Aber heute gibt es so viele, denke ich mir. Es gibt so viele.
Ja auch damals, aber damals haben oft, oder eigentlich ist es bis heute so, oft haben Plattenfirmen die Idee, ich will ja jetzt auch nicht dieses Schwarz-Weiß-Bild aufmalen, aber oft ist es so, es gibt den wahren Künstler, so wie er ist, und den könnten sie sich eigentlich nehmen. Mhm. Und dann haben sie aber so ein Idealbild von, naja, aber in den Staaten, da funktioniert ja gerade das Prinzip, also so und so ganz gut. Wäre doch ganz schön, wenn wir das in Deutsch auch hätten. Und wie oft ich das mitbekommen habe, allein in meinem...
Also so Trendfaktoren,
ja,
meinst du?
Ja, ja, wirklich. Also wirklich, es ist so... Heute werden ganz oft die Ideen von Künstlern verkauft. Also ich habe selber in meinem Bekanntenkreis Leute, die sagen, ich hatte das Konzept entwickelt, man nimmt 4 Tenöre und lässt sie aber Popsongs singen. Dann werden 4 Tenöre gesucht, dann werden die passenden Pop- und Liebessongs gesucht und dann wird es unter 4 Tenors, also ich habe mir jetzt was ausgedacht, aber in Wirklichkeit gibt es das, glaube ich, mit 5 oder 6 Tenören, keine Ahnung, wird dann rausgebracht. Und das ist tatsächlich ein Kunstprodukt. Diese Tenöre haben sich nicht selbst gefunden, auch wenn sie das natürlich dann später in Interviews behaupten. Und das Gleiche gibt es eben mit X-Bands, also wir kennen es aus den Boybands und den Girlbands der 80er und 90er. Es gibt nach wie vor immer mal einen echten Künstler oder eine echte Band. Und lustigerweise sind die dann auch über Jahre hinweg erfolgreicher, finde ich. Also empfinde ich so. Es stimmt vielleicht nicht. Und dann gibt's immer wieder diese Kunstprodukte. Und nach wie vor werden diese Konzepte für Kunstprodukte immer wieder auch verkauft. Und da wird immer geschielt auf den Markt in Großbritannien, in Amerika. Was gibt's denn da? Dann lass uns eine deutsche Adele machen. Dann lass uns einen deutschen Robbie Williams suchen. Dann lass uns einen, ne? Und,
ja.
Also natürlich, die Plattenindustrie braucht die Künstler.
Ja.
Aber auch der geht's so schlecht momentan, dass die wirklich, ich sag immer, die liegt wie ein angeschossenes Reh auf dem Boden und zuckt nur noch so und kann gar nicht mehr richtig agieren. Also ich habe das Gefühl, dass bei den Plattenfirmen so gerade denen der Arsch auf Grundeis geht.
Also das waren wirklich, guck mal, das war glaube ich so 96, 97. Da hatte ich vor, also da war ich mir relativ unsicher so, auch in der Schulzeit. Mein Traum war, ich wollte Künstler auf der Bühne inszenieren. Also ich wollte gar nicht selber irgendwie was sein, sondern ich wollte was mit Musikkünstlern machen, die irgendwie ins richtige Licht und so weiter und denen helfen, irgendwie die geilsten Auftritte zu haben und so, weißt du, wie so ein A&R.
Ja, geil.
Das wäre mein Traum gewesen. Und dann dachte ich so, okay, wie komme ich da hin? Und dann habe ich ein Praktikum gemacht, weiß ich noch, damals bei der EMI, da gab es noch die EMI Electrola und saß auf Roxette. Da hatten die nochmal so ein Europa-Tour Roxette und das war so lustig. Und dann musste ich irgendwelche Tourpläne zusammenstellen und dann kamen diese ganzen, gab es ja noch Fax.
Ja,
da kamen die Charts und so.
Kannst
die
Ergebnisse, du noch mal buchstabieren?
Fax kam dann irgendwie so, der Fax ist da, hol mal die Ausdrucke, schnell. Und dann zack, zack, zack mit Stift irgendwie so, alles klar, wir sind auf Platz sowieso super und alle freuten sich. Das war noch das Büro war voll bei der EMI. Es hatten alle zu tun. Es waren super viele Promoter am Start, die Künstler vertreten haben. Dann bin ich immer mitgelaufen und habe geguckt, wie die das machen. So.
Ach lustig, ich wusste echt nicht, dass du aus dieser Musik kommst.
Das war total, also das war, hat mir so einen Spaß gemacht. Mhm. Und dann bin ich zu Rolf Budde gegangen. Und weil ich dachte so, das ist doch so ein alter, dicker Bär. Der wird doch wohl wissen, was man... Und ich so, Herr Budde, ich möchte gerne... das lernen und eine Ausbildung vielleicht bei Ihnen machen oder irgendwie was. Und dann meinte er irgendwie so, geh erstmal Musikwissenschaften studieren.
Ernsthaft?
Ja.
Dann erzähle ich dir, was Budde zu uns gesagt hat.
Und ich so, Musikwissenschaften, aber ich möchte nicht selber singen und spielen. Nee, aber das Verständnis solltest du haben.
Also Theatermusik
cool. War eine coole eigentlich Ansage. Cool, ich also dann zur Uni. Und dann dachte ich so, auf dem Weg dahin, das ging ja noch 2-3 Jahre weiter, bis ich mein Abi hatte. Ich hatte noch ein anderes Praktikum gemacht und dann hast du Radio Energy
in der Schulzeit. So. Ja, aber Wahnsinn, wie gut du schon warst dann.
Ja, total. Und dann bin ich in der Abiturphase, habe ich dann irgendwo noch ein anderes Praktikum gemacht oder hatte so einen Nebenjob. Ich habe wahnsinnig viel nebenbei gejobbt und so. Und dann kam ich so, vielleicht ist es gar nicht Musik, vielleicht muss ich es noch weiter fassen. Kommunikation oder irgendwie auch so Kulturwissenschaften, ja, so. Und am Ende hatte ich mich beworben an der HU für Kommunikationswissenschaften.
Mhm.
Und da war aber mein Abi zu schlecht, das war mir NC 1,4. Ich hatte 2,6, also da war ich ja Welten entfernt. Und dann hieß es ja 6 Wartesemester. Ich so, 6 Wartesemester, dann gehe ich in ein anderes Bundesland. Und daraufhin bin ich erst aus Berlin weggezogen nach Hamburg und habe da studiert.
Und in Hamburg ist dir dann das erste Mal...
Und da habe ich dann, bin ich einen ganz anderen Weg gegangen. Ich hatte mich auch erst bei so ein paar Hamburger Musiklabels beworben, ob ich
Warner,
genau. Und dann waren noch ein paar andere, die gibt's alle nicht mehr.
Mhm.
Die sind alle nach und nach, also nachdem Sony, BMG, alle
fusioniert,
das wurde immer weniger.
Mhm.
Und dann habe ich meine Volontariat und Praktikas neben dem Studium in Werbeagenturen, Kommunikations- und PR-Agenturen gemacht. Also mit Schauspielerei gar nichts.
Ja, aber wie bist du denn am Ende?
Und dann an der Uni, das war wirklich ein Zufall, hat mich eine Kommilitonin angesprochen. Man muss dazu sagen, ich habe mit 16 angefangen für Sony und BMG diese Talent-Awards zu moderieren.
Ah, okay.
Und bin über die Schiene reingekommen.
Über die Moderation
über
sozusagen.
Über die Moderation. Und dann hatte mich damals Peter Meisel, die Meisel, kennst du noch, ne? Und seine damalige Lebensgefährtin, die hatten mich da auf irgendeinem Award angesprochen. Mensch, du hast total Talent und so. Und willst du nicht irgendwie so zu Viva oder MTV? Ich so, nee, ich mache es meine Schule. Ich mach das hier nur so als Nebenjob.
Mhm.
Und dann, ja, ist das... paar Jahre später habe ich die wirklich angerufen und gesagt, so, okay, also ich glaube, das ist doch mein Weg. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, aber können wir mal drüber reden. Und dann bin ich bei denen sozusagen angedockt in der Wittelsbacher Straße. In
ja.
Und dann eben an der Uni... sprach mich eine Kommilitonin an, du, wir brauchen da, ich habe da gerade so ein Casting auf dem Tisch in meinem Nebenjob, die suchen da jemanden so fürs Fernsehen, kannst du da nicht mehr hingehen, ich muss die Liste voll kriegen, du kannst du doch ein bisschen. Und dann bin ich dahin und dann haben die mich genommen und dann landete ich plötzlich beim ZDF, bei Bravo TV.
Ach cool, echt, du hast Bravo TV moderiert?
Das letzte Jahr, danach wurde es eingestellt.
Irre. Okay,
gab es nicht mehr.
Aber es war eine Sendung, die ich immer mochte, ey.
Ja, das war aber dann leider irgendwie, das ist auch so ein...
Ja, schade, dass es so wenig Musiksendungen jetzt noch gibt, ne?
Gab es nicht mehr.
Ach so, Viva und MTV, das existiert ja dann, wenn wahrscheinlich nur noch auf so, keine Ahnung, ich glaube... Eins davon gibt es sogar noch, aber kein Mensch weiß, auf welchem Sender man das jetzt empfängt. So.
Ja.
Schade eigentlich.
Das ist leider, das ist alles wirklich abgeschafft. Und dann ging das so weiter und da haben die mich tatsächlich von der Schauspielecke eher, also das gab ganz viele Outtake-Bänder, wo die sich irgendwie schlapp gelacht haben, meinten, die muss zum Comedy rüber. Und dann war das wie so ein, das Band ging von einer Abteilung in die andere so, die ist bei
die
uns raus.
Die haben es weitergereicht, ist
dann,
ja cool.
Dann war ich bei ProSieben und dann habe ich mit also mit Leuten gespielt am Anfang, Christoph Maria Herbst und Christian Tramitz und so. Da dachte ich so, wer ist denn das eigentlich?
Weil du gar nicht aus der Ecke kamst, ne?
So, ja, ist ganz lustig, macht Spaß und so ging das weiter. Und so war das tatsächlich auch ein klassisches Beispiel von nicht so festhalten, ne?
Ja,
weil
genau,
das funktioniert dann nicht.
Ja, oder beziehungsweise immer offen bleiben für die Wege, die dir das Leben eben zuschanzt, ne? Also das gibt es immer geil, einen Plan zu haben, aber es ist überhaupt nicht geil, einen Plan zu haben, wenn sich eben die entscheidenden Türen nicht öffnen, dann sollte man einfach gucken, was liegt denn da noch auf dem Weg? Die oder derjenige wird dann schon den entscheidenden Menschen begegnen, weil es ist einfach so.
Es ist wirklich so.
Es ist einfach so. Und dieses Vertrauen, aber wie gesagt, ich hatte es als junges Mädchen schon, dieses Vertrauen in, das wird schon irgendwie klappen alles.
Das heißt, du hast nie daran gezweifelt, dass Musik nicht der richtige Weg ist für dich?
Nee, ich habe tatsächlich nie daran gedacht, dass Musik überhaupt der Weg für mich ist.
Was wolltest du denn früher werden?
Weiß ich nicht, Kunstlehrerin vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass ich schon sehr früh gerufen bin sozusagen, in Anführungszeichen. Ich weiß, dass ich schon als kleines Kind eine Gitarre haben wollte, mit 10 erst bekommen habe. Und habe ich bestimmt schon 5 Jahre lang immer, ich will eine Gitarre. Und gesungen habe ich immer und so, ne? Ich wollte auch nie eine Gitarre, weil ich eine tolle Gitarristin werden wollte, sondern weil ich einfach nur mich begleiten wollte, weil ich Lieder schreiben wollte. Also es war auch nie so, dass ich die Mega-Sängerin sein wollte. Ich wollte Lieder schreiben. Dass das tatsächlich mal mein Lebensunterhalt wird, das hätte ich nie gedacht. Ich habe als 14-, 15-Jährige diese Band gegründet. Wir waren auch nur eine Mädchenband, weil die Jungs zu cool waren, um mit mir Musik zu machen. Mhm. Also so quasi aus der Not heraus, mein größter Bonus war, dass ich aus der Not heraus alte Freundinnen gefragt habe, ob sie mit mir eine Band gründen wollen. Und dass dieses kleine Schiffchen oder diese Nussschale, die ich mir als Teenager versehentlich da aufgebaut habe, irgendwann zu dem Schiff sein würde, was mich dann ein Leben lang, und heute finde ich, das ist ein Traumberuf sozusagen, diesen Traumberuf haben lässt und über die Weltmeere schippert. Natürlich musste ich mich x-mal neu dafür entscheiden. Natürlich gab es dann irgendwann den Bruch mit den Lamb-Babys, wo klar war, so zwei wollen studieren, eine macht nicht mehr mit. Wir haben es jetzt irgendwie 10 Jahre lang am Stück gemacht. Was mache ich denn als nächstes? Klar hätte es dann sein können, dass ich das Handtuch schmeiße. Und trotzdem habe ich dann weitergemacht, mich dann eben mit meinen Solo-Sachen neu aufgestellt und erfunden. Es waren alles nicht einfache Phasen. Und natürlich gab es auch immer wieder Phasen dazwischen, wo ich dachte so, krass, ich glaube, ich muss jetzt mal anfangen, wirklich zu arbeiten, weil so, wann kommt denn wohl die nächste GEMA? Werde ich das jetzt wirklich schaffen, als Musiker irgendwie da durchzukommen? Also es gab immer wieder Momente, wo ich mich ganz bewusst fürs Musikmachen entschieden habe, aber sie fühlten sich nie so bewusst an, weil ich habe halt einfach immer nur gemacht, was ich so mache irgendwie.
Und hast dem auch so ein bisschen vertraut.
Genau.
Ja.
Genau.
Und heute, also jetzt vom Wirtschaftlichen her, wo ist für dich der größte Verdienst?
Der größte Verdienst liegt tatsächlich darin, dass ich das Glück hatte, mich vielseitig aufzustellen. Und ein Stück weit liegt es auch wiederum daran, dass ich Kinder bekommen habe. In der Zeit, wo ich Kinder bekommen habe, war mir klar, dieses viele Live-Spielen, was bis also durch die ganze Lamb-Babies-Zeit der größte Verdienstposten war. Du spielst irgendwo, kriegst deine Gage, nächster Auftrittsort, nächste Gage. Damals war die GEMA noch gar nicht so relevant für mich. Dann fing die Zeit an, wo einfach klar war, so ich werde jetzt nicht mehr so viel spielen können. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch schon längst mal so Studiojobs gemacht, wo ich dann viel so für Fernsehserien, also Winx Club war das zum Beispiel, das ist so eine, das sind so Feen, so magische Feen. Da habe ich ganz viel so Übersetzungen gemacht, beziehungsweise auch Musiksachen gesungen. Und über Carsten, den ich da im Studio kennengelernt habe, den habe ich dann wiederum mit Tobi zusammengebracht, aus meiner dann Solo-Band sozusagen, ein Musiker. Die meinen so, lass uns mal Kindermusik machen, du hast voll die Stimme dafür. Und ich zu dem Zeitpunkt so, ja, warum nicht? Also immer offen für neue Projekte, klar, macht doch Spaß. Und die Summe dann auch, also und wir sind dann ein Produktionsteam geworden, auch erst so im Laufe der
Zeit.
Was heute noch besteht. Ja. Und sehr, also wirklich ein Großteil meiner Einnahmen ausmacht, die wir durch Werbung produzieren für
mit zum Wasser
gerne für so Musikkanäle beispielsweise oder jetzt weiß nicht, sie haben Sachen für Sandmännchen jetzt produziert oder Auftragsproduktionen so Kinderlieder Alben ohne Ende und das haben wir damals zum Beispiel gegründet und also ein Großteil meines Verdienstes ist tatsächlich jetzt die GEMA, also wirklich die Verwertung Songs, die ich geschrieben habe. Da ist die Jacke runtergefallen. von Songs, die ich entweder für andere Künstler geschrieben habe oder die ich mit 3 Berlin zusammenschreibe, also meinem Team, Carsten und Tobi, oder unser Team besser gesagt. Wir sind ja drei, die das machen. Und eben nach wie vor auch meine Solo-Sachen. Und ich glaube, diese Mischung aus all dem, mal live spielen, mal auftreten, auch mit Drei Berlin stehen wir viel auf der Bühne, aber auch das Produzieren und Schreiben für andere oder Auftragsproduktionen, überhaupt Lieder schreiben, das ist meine Kernkompetenz. Mhm. Ich darf komponieren und andere Leute möchten das und geben mir dafür Geld.
Ja, genau.
Aber ich habe noch nie, also wie ist denn das eigentlich, wenn du bekommst so ein Drehbuch, du hast ja auch Vorstellungen und Bilder im Kopf und am Ende sind es ja aber die Vorstellungen und die Bilder eines Regisseurs und du musst das dann so machen. Mhm. Ich stelle mir das also vergleichbar vor, als wenn ich das auf meine Musikwelt übertrage. Ich werde gebucht, leihe meine Stimme, gehe dann wieder raus und was dann damit gemacht wird, das liegt dann so Gottes Will in dessen Händen oder deren Händen.
Genau,
wie oft kommt es denn dann vor, dass du was drehst, wo du am Ende denkst, ich glaube, ich erzähle es keinem, weil es ist echt nicht so geil. Und wie oft kommt es vor, dass du wirklich sagst, ey, da hat der Regisseur voll mir vertraut und ich konnte das Ding auch wirklich so zum Leben erwecken oder genauso umsetzen, wie ich das will. Also so, wie oft ist es wirklich dann am Ende auch deins, wo du sagst, da stehe ich mit Haut und Haaren hinter und wenn ich da jetzt für Promo machen soll, mache ich es mit einem befreiten Grinsen im Gesicht.
Hm. Ja. Also der überwiegende Teil ist schon so, ich meine, ich übernehme ja schon, egal welche Rolle das ist, dafür die volle Verantwortung, dass die ins Ziel läuft. Das ist klar, also das ist auch mein oberstes Ziel. Die muss funktionieren, die Rolle. Und da gebe ich natürlich auch alles. Es gibt allerdings gerade im Serienbetrieb natürlich so eine Abarbeitung. Ne? Da kriegst du eben dein Drehbuch und jetzt also... Mein letztes Projekt war so, dass wir die Drehbücher schon auch mundgerecht und so ein bisschen anpassen konnten. Okay. Also der kreative Freiraum war schon deutlich höher als bei vielen anderen Projekten, ja, wo sozusagen der Regisseur und es ist abgenommen und es sollte auch so sein, weil einfach da gibt's nicht viel Diskussion. Mhm. Ja, das ist auch ein bisschen senderabhängig so und bei so einem Ding, wo du selber mitgestalten kannst am Text, auch mit den Kollegen irgendwie gut im Gespräch bist, dass man gerade, wenn es um Pointen geht oder so, dass du die nochmal anders setzt, weil du ein anderes Gespür dafür hast, was der Zuschauer für witzig empfindet. Weil da ist ja deine Maßgabe irgendwie zu unterhalten, ja, und nicht zu informieren. Das ist ja so zweitrangig.
Ja.
Da ist es so, dass ich sage, okay, das mag ich gerne, das gucke ich auch gerne und da bin ich auch voll davon überzeugt, dass wir alle irgendwie das Beste gegeben haben. Aber es gibt Produktionen, also auch im Serienbetrieb, da liefere ich ab.
Ja,
na, das heißt, da liefere ich ab.
Ja.
Und ganz ehrlich, da diskutiere ich dann auch nicht mehr weiter, weil es lohnt sich nicht.
Ja, das
da ist, da ist der Regisseur nicht offen dafür, da ist das Team, wenn du als Gastrolle reingehst, hast du sowieso immer das Ding, irgendwie komm, mach das einfach so gut es geht.
Mhm.
Da musst du jetzt nicht noch ein Fass aufmachen, so wichtig ist das ja nicht. Ja,
du kommst und gehst.
Das gibt's
bei uns auch. Also ich habe so ganz oft, singe ich für Disney, irgendwelche, so Disney Junior, wenn da irgendwelche Serien sind, dann musst du da was singen und das muss dann wirklich exakt genauso gesungen sein, wie die englische Originalstimme.
Ja.
Jeder Schlenker, jede Note ist vorgegeben. Da kannst du keine eigene Phrasierung oder so reinbringen.
Ja.
Ne? Und selbst wenn du denkst, ich finde das Wort da gezogen, aber jetzt nicht so gelungen, wenn das vorher so abgenommen wurde von irgendwem oder irgendwas, dann wird das so gesungen. Das kenne ich auch gut. Aber es ist eben so die Frage, so, ich habe mich oft gefragt, wie das ist, wenn du so monatelang einen Film beispielsweise drehst und am Ende guckst du es und denkst, Entschuldigung, aber der Cutter hat ja den letzten Scheiß da geschnitten. Also so, es kann ja auch so in der Nachbearbeitung so viel schief gehen.
Total, ja.
So wie wenn ich ein Album aufnehme und legst dein Herzblut rein und am Ende hat der irgendwie, keine Ahnung, das Schlagzeug zu laut gemischt oder alles klingt blechern und du denkst so, oh mein Gott, das hätte so geil sein können.
Mhm.
Und da habe ich mich halt immer gefragt, so wie geht's den Schauspielern eigentlich damit, weil du ja doch viel mehr abgeben musst, als wenn du quasi selbstbestimmter Künstler bist.
Ich muss ja sagen, ich habe selber diesbezüglich ein relativ kleines Ego. Und das heißt, wenn ich sehe, das ist doch anders geworden, als ich dachte, mache ich da eigentlich nicht so ein Fass auf. Weil ich mal sage, ich bin ein Teammitglied, ein kleines Rad von einem großen Rad. Und wenn das Gesamtrad in andere Richtung einschlägt und das für nicht wichtig oder nicht wichtig zu zeigen empfunden wurde, dann ist das so.
Mhm.
Und ich bin ein Dienstleister. Ich gebe meine Person am Ende und auch mein Können dahin. Aber der andere ist in der nächsten Abteilung und seine Aufgabe ist, das bestverkaufbarste Produkt herzustellen. Mhm. Und dann nimmt er sich die Zutaten, die er da alle auf einmal hat, und er schneidet es nach bestem Wissen und Gewissen, dass es eben so ist. Und ich kann mich da nicht nochmal hinstellen und ihm sagen so, also weißt du, da bin ich aber ehrlich. Und der letzte Satz, den hast du mir fast abgeschnitten. Und überhaupt, die Drehung, wir haben doch aus der Achse nochmal geschossen. Den letzten Blick hättest du mir aber geben können, ja? Jetzt war der nicht drin. Da habe ich so viel reingelegt. In den letzten Blick, weißt du?
Geil.
Das ist doch völlig überflüssig.
Ja. Naja, aber es ist, ich weiß nicht, ich find, weil eben dein ganzer Körper dabei ist, weißt du, bei mir ist es nur die Stimme.
Aber weißt du, da kauft man, also für mich war das immer so, wenn ich ein Stück in einem Ensemble bin,
mhm,
oder in einem Gesamtteam, ist ja nicht nur das Schauspielensemble, sondern mhm, da ist der Kameramann, Maske, Garderobe, wir sind alle ein Team.
Ja.
Ich bin ein Stück nur davon. Dann ist meine Personality und mein Ich irgendwie ist da nicht so entscheidend.
Nee,
ja?
Also ich glaube, du wärst, wenn ich jetzt eine Moderation übernehme,
gebucht werden, wenn du da... Genau, wenn ich eine Moderation übernehme oder habe einfach ein großes Event, was ich leite, wo es wirklich auf meine Kompetenz ankommt. Ich schreibe die Texte, ich weiß, wer auf die Bühne kommt, ich weiß, wann, ich kenne das Line-up, ich weiß, okay, wie können wir improvisieren, der kommt später und das und das. Da bin ich so komplex drin, dass es steht und fällt mit meiner Führung.
Mhm.
Weißt du, da bin ich ganz eng mit Regie, Licht und so und das ist ein ganz anderes Ding. Da bin ich viel mehr ich.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und das andere ist so ein Worker. Also auch ein Stück weit einfach.
Aber ich frage mich, weil du ja, wie gesagt, mit deinem ganzen Körper und deinem ganzen Gesicht da drinne bist. Ich habe mich auch ganz oft gefragt, wie das so ist, wenn man eine Rolle spielt oder wenn man irgendwo im Fernsehen gesehen wird und Leute dich dann auf der Straße sehen, wie sehr die dich dann, weiß nicht, also ich habe das schon oft gehört, dass dann so ein, heißt ja Joe Gerner oder so, mhm, dass so einer von GZSZ
mhm,
ein Leben lang sozusagen von den Leuten gehasst wird, weil alle,
Fiesling,
mal,
ne?
Weil alle mal denken, er ist auch im wahren Leben der Fiesling, ne? Und dann frage ich mich immer so, weiß ich nicht, wenn Nachbarn oder Freunde oder Bekannte, die dich nur so vom Sehen kennen, weil du irgendwie, weiß nicht, im Edeka um die Ecke einkaufen gehst, wirst du da angequatscht oder verbinden dich Leute mit dem, was du gespielt hast?
Mhm.
Oder haben Leute ein Bild von dir, wie du bist, weil du bestimmte Rollen gespielt hast? Weil das ist ja doch, wie gesagt, so ein Gesicht ist ja nochmal was ganz anderes. Wenn ich eine Stimme habe, kein Schwein weiß, dass ich das bin. Wenn ich Lieder geschrieben habe, dann können das die Künstler im Radio spielen. Mhm. Bei mir landet die GEMA. Keiner weiß, dass ich es geschrieben habe. Also außer die Leute, die sich dafür interessieren oder denen es wichtig ist.
Ja, also es war, also polarisierend war auf jeden Fall damals irgendwie diese böse Mädchengeschichte. Die war natürlich, also gerade in Berlin war das schon ganz schön. Also da haben die Leute uns auch erkannt und auch angesprochen und, haben auch so ein bisschen immer gedacht, jetzt ist irgendwas, jetzt passiert irgendwas.
Also nach
also man so, hat immer,
dass sie auch dann gleich verarscht werden.
Ist hier auch gleich eine Kamera oder so, passiert jetzt hier irgendwas? Das war ganz witzig. Und da hatte ich auch schon auch bundesweit so ein paar Situationen, wo die Leute einfach dachten, das passiert, also immer wenn die mich sehen, dann ist gleich irgendwie so ein Setting da, ne? Was natürlich nicht der Fall ist.
Nein, ich meine, das ist wirklich ernst. Mir ist wirklich der Reifen geplatzt.
Ja, genau. Und bei den anderen Sachen, ja, ich hatte ja immer Projekte, die wahnsinnig lange gingen, ne? Also viele Jahre, so dass das so eine, also damit habe ich ja immer viele Jahre gelebt. Und so das letzte war ja auch eine Serie, die sehr lang lief. Und dann bin ich ja eben, als ich Mutter geworden bin, rausgegangen. Da ist es schon auch so, dass viele Leute fragen so, also wie halten Sie das eigentlich aus mit dem Polizeirat und mit dem und dem und da müssen Sie doch mal was machen und das
also
ist ja
wirklich
ein Haufen,
die Realität verschwimmt.
Ja, sozusagen. Also gerade bei Älteren irgendwie, ne, die anderen wissen das natürlich. Das ist ja alles so mega transparent geworden heute. Und die Blase ist ja geplatzt, ja, dass der Schauspieler da irgendwie das echt ist. Also im Sinne von total authentisch.
Mhm.
Er muss glaubwürdig sein, klar, aber er ist ja nicht authentisch. So. ja, das passiert schon. Und jetzt ist es natürlich dadurch, dass ich ein bisschen zurückgegangen bin, so in die zweite, dritte Reihe, wo ich mich gar nicht so schlecht fühle, ehrlich gesagt, passiert das ein bisschen weniger, wobei ich immer noch ganz viele Briefe bekomme von Leuten, die sagen, warum sind Sie da ausgestiegen und so und kommen Sie doch zurück
oh,
und so.
Aber süß.
Das finde ich ganz niedlich und vor allen Dingen finde ich das immer mutig, dass so Leute das auch wirklich schreiben.
Ja, also allein, dass sich jemand
also die Mühe macht.
Denkt, ich mache mir jetzt den Brief, vielleicht macht sie dann ja wieder mit. So.
Und investiert auch noch 80 Cent in eine Briefmarke und so. Das finde ich immer so bewundernswert.
Cool. Ja.
Ja, also
Naja, die werden mich auch alle wieder sehen. Das Lustige ist ja, ich habe es ja vorhin gesagt, du wirst auch irgendwann wieder Bock auf die zweite oder die erste Reihe haben. Du wirst aber auch immer zu schätzen wissen, was man an der zweiten und dritten Reihe hat. Das ist ja das Abgefahrene, wenn man aus so einem präsenteren Beruf eine Reihe zurücktritt, um eben zum Beispiel Kinder zu bekommen, eine Familie zu gründen. Mhm. Dann bist du dir der Vorteile. Es ist einfach ein Monstervorteil, dass du, keine Ahnung, ins Kaufhaus gehen kannst und dir eine Bauchweg-Unterhose kaufen kannst oder irgendwas anderes Doofes, wobei du eigentlich nicht erwischt werden möchtest. Und die Menschen wissen nicht, wer du bist. Bist du aber in der ersten Reihe, dann wissen sie, wer du bist. Dann sagt Kassiererin eins so, haha, die Weidmann hat sich eine Bauchweg-Unterhose gekauft. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist ein Riesenvorteil sozusagen, nicht in der ersten Reihe immer zu stehen. Im Café kannst du auch mal in der Nase puppeln oder mit dem Handy spielen, ohne dass irgendjemand sechs Selfies von dir heimlich gemacht hat. So. Ja. Also, aber wie gesagt, es ist, wenn die Kinder größer werden und du wieder kreativer bist und wieder mehr so einsteigst in deine andere Welt und Leidenschaft, egal ob das dann Drehbücher schreiben sind oder Podcasts machen, egal was es bei dir ist, du wirst merken, dass du auch da dann wieder viel mehr Kraft und Ressourcen hast, auch wieder so ein Mühe mehr vielleicht auch in der zweiten oder ersten Reihe stattfinden zu wollen, weil es auch spannend ja ist, weil da ja auch tolle Projekte warten oder tolle Events auf dich warten. Und das finde ich halt so spannend, dass das Leben sich, egal in welcher Situation du dich befindest, dir immer genau das, eigentlich immer genau die Schlupflöcher gibt, die du dann brauchst und für dich nutzen kannst. Und aber auch immer die Möglichkeit besteht, sich wieder zurückzuentwickeln oder sich wieder auf andere Sachen zu konzentrieren. Mhm. Es sind immer nur Phasen. Und auch unsere Kinder werden irgendwann groß sein, und dann sind wir, weiß ich nicht, 50 und denken so, oh, jetzt nochmal richtig groß rauskommen oder was auch immer wir dann denken. Oder jetzt was ganz Tolles inszenieren und von der zweiten Reihe in die Welt setzen. Also dann werden auch Projekte wieder größer, glaube ich. Wir wollen Musik machen, die einfach intelligent ist und die auch wirklich mit Liebe produziert ist. Also wo du nicht das Billig-Keyboard nimmst und den Plastik-Sample-Sound und dann einmal kurz drüber gesungen und dann irgendwie sechsmal kommt der gleiche Refrain, zweimal die gleiche Strophe. Hauptsache, man kriegt die 3,5 Minuten voll. Sondern es sollen Lieder sein, so mit also ich finde es auch wirklich geil, wenn Kinder durch Lieder was lernen.
Und ab welchem Alter?
Alles ab 2, 3 bis hoch. Also wir machen Songs von 3 bis, ich würde sagen, 10, 11. Ja. Und also Hauptkern ist dann wahrscheinlich so zwischen 5 und 8 und 9. Und ich finde es halt auch super, weil das ist die Zeit, wo die Kinder auch wirklich total viel wissen wollen und auch sich für ganz absurde Themen interessieren.
Also es ist ja jetzt so ein bisschen musikpädagogisch, ne? Also ist eine musikalische Bildung.
Ja, ist es tatsächlich. Ja?
Es ist schon eine große Verantwortung auch, ne? Weil es auf mehreren Ebenen anspricht.
Und die Aufgabe ist, es so zu verpacken, dass es eben nicht musikpädagogisch wirkt.
Genau.
Das ist das Schwierige daran.
Was ist die große Chance, wenn Kinder mehr mit Musik arbeiten oder spielen oder sich erleben?
Oh, da fragst du mich was. Darüber habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht. Ich mache es zwar einfach, aber ich habe jetzt nie das große Ganze hinterfragt. Ich glaube, Kinder, die sich mit Musik auseinandersetzen, sind grundsätzlich so wie ich Musik für mich als Ventil nutze. Du bestimmt auch. Wenn es dir schlecht geht, hörst du dir vielleicht auch mal eine sagenhaft kitschige Nummer an und heulst vielleicht eine Runde. Oder umgekehrt, wenn es dir schlecht geht, hörst du dir was Lustiges an und fühlst dich dann motiviert, wieder positiver zu sein. Also ich glaube, dass Menschen grundsätzlich ja Musik für sich benutzen, um Emotionen umzuwandeln, zu filtern oder auszuleben oder eben loszuwerden. So, die 3, 4 Sachen kannst du mit Musik machen. Und wenn Kinder das früh lernen, dass Musik dazu da ist, um sich einen abzukaspern und dazu zu bewegen und sich zu verausgaben oder um zu lachen oder um gemeinschaftlich irgendwas mitzumachen, ne? dann transportiert Musik als Message, es ist was dir gut tut. Ja. Und ich habe da nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du das so sagst, es ist das große ganze Ding, Musik tut Kindern gut aus. Punkt.
Mhm. Willst du wissen, was eigentlich in dem Topf ist?
Kartoffelsuppe? Jawohl. Ich esse mit. Ja, es ist also auf einer Bühne, finde ich, im Zweifelsfall, wenn man es sich leisten kann, würde ich immer sagen, Instrumente, echte Musiker, so wenig Retorte, wie es geht. Ist aber auch oft eine Kostenfrage, ne?
Und was hältst du von Deutschland sucht den Superstar und diese ganzen Casting-Formate, die ja auch Künstler oder
Scouten finden, suchen? Tatsächlich. Ich fand es immer total spannend und am spannendsten ist immer der Moment, wo ein Künstler kommt, so wie er ist, und dann davor singt und sein Casting absolviert. Mhm. Was ich auch immer wahnsinnig spannend finde, ist, wenn die dann da im Camp zusammen sind, diese ganzen Gruppensynergien, wer ist wie, wer ist irgendwie, wer, an wem scheiden sich die Geister, wer ist das Arschloch in der Truppe, wer ist der Engel in der Truppe, aber zu gutmütig und wird, ne, also das finde ich auch wahnsinnig spannend und ich gebe das auch zu, ich gucke auch super gern sowas wie Dschungelcamp und oder das Sommerhaus der Stars, weil da tun,
oh
sich,
Gott, ey,
da tun sich Abgründe auf und ich sage dann immer, ich gucke mir das
ey,
wirklich...
Ey, aber Abgründe sagst du, das ist auch viel Normalität.
Ja, genau, aber das, für mich ist es immer so, ich werte das auch nicht. Also ich versuche es nicht zu werten, natürlich werte ich und denke so, Gott, was für ein Idiot, Gott, was für ein Penner, wie alle anderen, die das gucken. Klar, ich gebe das zu. Aber tatsächlich, ich finde es auch erstaunlich, ich habe wirklich ein Faible dafür, Menschen... Also ich liebe es, Menschen so zu nehmen, wie die sind, mit all ihren Marotten. Und denke dann ganz oft so, okay, du bist wahnsinnig genervt von dem und dem, aber jetzt sei doch nicht so genervt, der ist so. Mhm. Und steh doch einfach drüber. Denk dir deinen Teil, steh doch einfach drüber. Aber wir kommen auf die Castingshows zurück. Der Moment, wo dann am Ende die dann auf den Bühnen stehen, perfekt gestylt und ihre Songs singen, den gucke ich mir nie an. Ich gucke mir nie die Finale an. Die Finale interessieren mich auch bei Germany's Next Topmodel. Die Finalshow, das ist immer so... Ach scheiße, jetzt war ja Finale. Wer hat denn gewonnen? Meine Favoritin nicht? Na okay. Also, weil dieses perfekt Inszenierte, das turnt mich so ab. Das interessiert mich gar nicht. Ich will immer nur wissen, wie sind die, wenn sie privat sind? Wie sehen sie ungeschminkt aus? Wie ist der Weg? Wo entwickeln die sich?
Hast du eine Ahnung, was mit denen passiert, mit den jungen Leuten, die nicht auf Platz 1 oder 2 sind?
In diesen Castingshows?
Ja, was danach passiert?
Ja, ja. Ich mit 1, 2, 3 arbeite ich ja gerade in einem Projekt.
Werden die immer noch danach betreut? Ich meine, vorher ist ja ein Riesenhype.
Ja.
Sie sind in diesem geschützten Bett von... Solidarität und hey, alle zusammen und das Camp und so. Und danach ist irgendwie der Gewinner ist ermittelt und bums.
Genau.
Und für viele zerplatzt in dieser Sekunde
der
Traum. Was machen die?
Schlimmer ist es, glaube ich, für den Gewinner.
Weil der Gewinner wiederum,
der erwartet ja wirklich eine Karriere. Und wenn die denn nicht funzt, also ich glaube, wenn du vorher in diesem Casting-System rausfällst, dann bist du, dann trägst du das mit 30 anderen Kandidaten mit. Die kennen sich alle untereinander und die können sich da so gegenseitig vielleicht auch so ein bisschen, ne? Aber wenn der Gewinner dann so ein Jahr lang wird in den investiert und dann wird er fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, weil leider er dann eben doch nicht so erfolgreich war. Ich mache mir ehrlich gesagt um die Gewinner viel mehr Gedanken, die am Ende nämlich dann die großen Verlierer sind, weil dann auch Plattenfirmen später sagen, ach, du warst doch der Gewinner von Es hat ja nicht geklappt, also werde ich dich auch heute, wo du ein vielleicht viel gestandener und reiferer Künstler bist, nicht unterstützen, weil du hattest deine Chance. Während der Nummer 3 oder die Nummer 4 oder die Nummer 5, da ist der Name weg, da ist das Gesicht weg, die haben immer wieder die Chance, sich neu zu erfinden. Siehe Vincent Weiss, ne? Auch in der Castingshow gewesen. Ich kann dir 3, 4 Popstars nennen, die jetzt etabliert sind, die alle in solchen Formaten mal mitgemacht haben und in den Top 10 oder Top 15 rausgegangen sind.
Also würdest du sagen, dass dass immer einer dabei ist pro Staffel, der es wirklich auch langfristig schafft?
Rein theoretisch sind das alles Menschen, die es schaffen könnten, wenn sie wirklich dran blieben. Aber nicht unbedingt am Pophimmel. Musik oder Musiker zu sein bedeutet ja auch nicht unbedingt nur in den Charts stattzufinden. Das ist ja auch bei mir ganz lustig. So, ich lerne Menschen kennen und die sagen dann, ach, ich kenne dich aber ja gar nicht und dein Gesicht kenne ich auch nicht. So, kannst du denn überhaupt von der Musik leben? So mit so mitleidigen Augenbrauen heben und stehst du da und denkst so, ja, sehr gut sogar. Also alles prima, mach dir um mich keine Gedanken. Und den du dann erstmal erklären musst, dass du natürlich als Musiker auch in der zweiten Reihe oder mit ganz anderen Projekten als das, von denen sie denken, nur davon leben Musiker. Mhm. Nur davon, dass du einen Hit im Radio hast, was wirklich jeder kennt. So, ne? Das sind ja immer so Vorstellungen und all diese Leute werden auch ihren Platz finden, wenn sie bei der Musik bleiben. Ob sie dann im Theater landen, beim Musical, als, keine Ahnung, Studiosänger. Es gibt so viele Sachen, die mit Musik zu tun haben, wo du landen kannst am Ende.
Ja.
Und das muss nicht die Bühne und das Fernsehen sein. tatsächlich ist die Bühne und das Fernsehen auch nicht unbedingt der dankbarste Ort.
Ist auch nicht der dankbarste Ort. Ich meine, genau. Wir werden ja auch ganz oft gefragt von jungen Leuten, irgendwie so, oh, wir möchten auch ins Fernsehen und Schauspieler werden oder so. Und wie wird man das? Und dann vermeintlich, wenn man im Fernsehen ist, ist man auch gleich erfolgreich.
Ja,
und so.
Immer ja, reich ist gleich auch.
Auch immer gleich reich. Und und wie kommt man denn dahin und so? Und da, ich bin ja natürlich auch nicht so ein Vorzeigeratgeber, weil bei mir auch alles anders kam. Aber die Leute, die also wirklich sich entschieden haben, von Anfang an eine Schauspielschule zu besuchen und auch das ihr vorgegebener Weg war und ihr Wunsch, die haben das nicht immer so einfach. Da kommen erstmal ganz viele Jahre, wo du dich wirklich abstrampeln musst und auch erstmal richtig arbeiten musst und auch Scheißjobs und geringe Gagen irgendwie vielleicht bei kleinen Theaterhäusern oder irgendwo in der Provinz. Das ist ja, das sind die Lehr- und Wanderjahre. Das muss man erstmal machen, ne?
Ja.
Das wird aber an den Schauspielschulen zum Beispiel ganz schwer vermittelt, wie die Realität draußen aussieht. Also es kommen da teilweise, wenn meine Agentin manchmal erzählt, was da für Bewerbung oder für Unwissenheit einfach von jungen Leuten kommt, die nicht vorbereitet werden auf den Markt. Das ist echt unglaublich. Und die sind dann ganz enttäuscht. Und aber wieso? Jetzt müssen doch die Jobs kommen.
Ja, nur genau.
Es gibt 30.000 Schauspieler und irgendwie 3% können davon leben.
Eben. Ja, das ist
und der Rest bei der Musik muss Kompromisse finden und Alternativwege zweigleisig fahren.
Es gibt auch so eine 5- bis 10-Jahres-Regel. Du musst ja als Band wirklich 5 Jahre den Arsch in den schlimmsten Clubs abgespielt haben.
Dann
kannst du das
bleib dran.
Ja, bleib dran.
Ihr habt ja 10 Jahre.
Locker. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe von der Band auch schon mal gehört.
Jetzt komm.
Ja, was ist so? Also es ist wirklich so. Es gibt keine Abkürzung. Du kannst dann denken, ja, vielleicht mit einem Radiohit kommt eine Abkürzung. Ja, vielleicht mit, ich trete bei der und der Sendung noch auf, kommt eine Abkürzung. Nee, also der solideste Weg ist, sich den Arsch abspielen, spielen, machen. Und das gilt für Schauspieler, das gilt für Musiker.
Alle.
Rausgehen und machen. Es gilt für alle.
Sie sind, sag mal, jetzt kurze Frage. Kartoffelsuppe mit Würstchen.
Ja, für mich bitte mit
Würstchen. Stefan sowieso. Das sind wieder die von dem.
Ah, guck mal, er wirft dir ein Küsschen zu. Oh, die sehen gut aus.
Der Tim ist Vegetarier, der kriegt keine.
Ist auch richtig so.
Der Tim hört mich jetzt, ich bin ganz leise.
Ist ja auch wirklich gut so. Ich esse auch sehr, sehr
ganz
viel
selten.
Weniger Fleisch.
Ja, aber für eine Kartoffelsuppe muss man es im Angebot haben, denke ich mir als guter Gastgeber.
Nee, weil
deine Kitzchen noch.
Sehr, danke schön. Es ist spannend, ne?
So. Also das heißt, du hast schon noch die Leute auch in deinem Umfeld, die dir Support nach wie vor geben. Also nicht nur für die Startphase, sondern immer noch.
Ich habe immer Menschen, wo ich weiß, dass die, also ja, auf jeden Fall. Und meine Eltern, wie gesagt, die haben mich gar nicht unbedingt aktiv unterstützt, sondern allein die Tatsache, dass sie mich nicht gebremst haben, war die größte Unterstützung. Weißt du, ich habe es bei meinen Freundinnen mitbekommen. Weißt du, bei den anderen Lernbabys, wie gesagt, wir waren jung. Und viele von denen mussten sich dann anhören, so jetzt mal aber jetzt auch mal Schluss hier mit deinen Kinkerlitzchen, jetzt mal bitte dein Studium machen. Und so hat dann auch aus der Erstbesetzung sind wir nicht Popstars geworden. Es sind dann Mädchen, die dann später dazu kamen, weil dann die erste oder die zweite, die noch irgendwie als junges Mädchen mitgemacht hat, gesagt hat, nee, ich muss aber jetzt leider studieren. Oder meine Eltern sehen das jetzt nicht so. Dass ich das mache, sondern nur die, die dann auch wirklich Musik machen wollten, die dann in einer späteren Besetzung dazu kamen, nur wir haben das dann auch wirklich so durchziehen können. Und mein Vater hat zwar auch ab und zu gesagt, so, und wann machst du denn mal was Richtiges? Und ich habe so, wieso ist da was Richtiges? Ey, ich verdiene viel mehr Geld als die anderen in meinem Alter, so. Ist
genau,
super.
Genau.
Ja, aber ist denn das was du so langfristig machen kannst, so, ne?
Ja.
Und aber wie gesagt, die Tatsache, dass sie mich nie gebremst haben, sondern dass ich so die macht das schon irgendwie. Ich habe dann auch nicht mehr zu Hause gewohnt, habe dann einfach mein Ding gemacht so.
Ja.
Da wurde dann gar nicht so, da wurde kein Druck gemacht, Gott sei Dank, dass ich jetzt irgendwie studieren müsste oder so.
Mhm.
Und ich glaube, das war das Geheimnis, warum ich mich einfach auch entfalten konnte und für mich herausfinden konnte, so einfach mein Ding zu machen, so
einen Weg zu gehen.
Ja.
Mhm. Sag mal, gibt es irgendwas, an was du glaubst? Glaubst du an was?
Ja, an die Liebe, an die Freundschaft. Ich glaube wirklich, dass selbst die schlimmsten Dinge, die einem passieren können, und ich habe leider wirklich echt in diesem Jahr einiges miterlebt im Freundeskreis und im Umfeld. Also wenn das Leben dir so richtige, wenn du so voller Sollbruchstellen bist, wenn dir so richtige Dinge irgendwie um die Ohren fliegen, ist das Einzige, was es mildern oder helfen oder dich durch Sachen durchbringen kann, ist Loyalität, Freundschaft und Liebe. Also so für, ich nenne es jetzt einfach mal alles Liebe. So, ich tue es jetzt mal in einen Pott.
Menschenliebe.
Ja, genau. So Achtsamkeit aufeinander, für jemanden da sein. Das ist ja auch eine Form von Liebe. Mhm. Zuhören ist eine Form von Liebe. Und ich glaube, genau, das ist das Einzige, woran ich wirklich glaube, dass du durch die schlimmsten, bescheuertsten, absurdesten Sachen durchkommst, wenn du weißt, du hast da Menschen oder andere Menschen, die das hochhalten für dich oder die dich daran erinnern, wenn du es verlieren solltest. Oder weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ist, woran ich glaube. Natürlich glaube ich selbst auch irgendwie an Gott. Tue ich schon immer. Ich bin selber in der Kirche, evangelischen Schule groß geworden, war da viel in der Kirche und so. Ich glaube für mich auch an Gott.
Und der ist auch noch so, wie du ihn kennengelernt hast heute?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ich stelle ihn einfach gar nicht so sehr in Frage. Er ist auch nicht so präsent, dass ich jetzt sagen kann, ich führe Tischgebete mit meinen Kindern. Mhm. Meine Kinder sind jetzt zum Beispiel auch nicht mal getauft. Mhm. Ich denke dann auch, die sollen, das entscheiden die dann später, wenn es soweit ist. Aber wenn die mich fragen, glaubst du an Gott, sage ich, ja, auf gewisse Art und Weise. Ich denke, wir beeinflussen vieles selbst, aber es gibt Sachen, die können wir nicht beeinflussen. Es ist ganz leicht dann zu sagen, es gibt da so einen Gott. Es ist dann auch ganz leicht, auf so einen Gott sauer zu sein, wenn Sachen total querlaufen. Bild dir dein eigenes Urteil. Ich biete mir das so zurecht in dem Moment, wie es mir passt. Ich kann da gar nicht so eine echte These jetzt abgeben. Aber wenn ich
an was... Wenn deine Kinder dich fragen, du Mama, was ist denn das Gott? Was sagst du?
Würde ich sagen, das, was du denkst, was er ist. Was glaubst du? Ich würde fragen, was glaubst du, ist es denn in deinen Augen? Ich würde ihn schon sagen, manche nennen ihn den lieben Gott. Andere bringen im Namen ihres Gottes andere Menschen um. Kann man das dann den lieben Gott nennen? So, wer ist Gott für wen? Was ist Gott für wen? Was machen Menschen im Auftrag von Gott? Also ich versuche dann schon auch alle Aspekte zu durchleuchten und sage dem Kind, nimm dir das raus, was dir gefällt, weil meiner Meinung nach ist Gott das, was der Mensch für sich daraus macht. Und wenn du ein guter Mensch bist, dann hast du einen guten Gott. Und wenn du ein Mensch bist, der bereit bist, irgendwie Menschenwerte, die eigentlich selbstverständlich sein müssten, zu übergehen, und dann aber sagen, sie tun es im Auftrag von einem Gott, dann ist es für mich persönlich, nicht der richtige Gott. Aber
für ihn selbst, der es tut, der sagt irgendwie, das ist Gott gewollt vielleicht.
Ne? Ja, also, so. Aber man sollte es zumindest mal aufzeigen und darüber sprechen. Also so mache ich es halt. Ich versuche Sachen einfach immer zu durchleuchten und die Meinung sollen sich die Leute dann selber bilden. Und ich vertraue da auch darauf, dass meine Kinder durch das, was ich ihnen vorlebe, ihre eigenen Werte entwickeln. So. Mhm. Ich vertraue da einfach drauf. Mhm. Ich hoffe es.
Was glaubst du als Menschenbeobachter und Musikerin, was unserer Gesellschaft und uns Menschen heute fehlt?
Akzeptanz. Also wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, ich finde, ab dem Moment, wo jemand eine Macke hat, querschießt, ein bisschen anders ist, oder irgendwie einen Hau weg hat. Ab da fange ich an, mich zum ersten Mal überhaupt für jemanden so richtig zu interessieren. Ich finde es total, also das heißt nicht, dass ich mich für langweilige, normale, gute Menschen, die konform ihr Ding machen, nicht interessiere, ne? Aber das gibt's halt viel. Und ich finde es immer total spannend, was steckt hinter den Hüllen? Warum ist jemand, wie er ist? Wenn jemand irgendwie nervt, wenn jemand den Drang auf Geltung hat, wenn jemand irgendwo aus der Reihe schießt, frage ich mich immer, wo kommt es her? Warum? Und das soll jetzt auch nicht so Hobbypsychologen-mäßig rüberkommen. Bin ich nicht. Ich habe dann nicht meine Schubladen, die ich auftue und denke, ah, hier, Kind von einem Trinker. Ah, hier, Mutter war nie da. Ah, hier, ADHS, weil schlecht ernährt. Diese Schubladen möchte ich gar nicht bedienen. Ich weiß, dass das Leute gerne tun und ich weiß, dass ich wahrscheinlich auch nicht davor gefeit bin, bestimmte Parallelen oder Sachen zu sehen. Aber ich interessiere mich wirklich dann so, warum sind Menschen, wie sie sind? Und ich finde es so spannend, warum auch Täter zu Tätern werden, warum Opfer zu Opfern werden, warum es Menschen gibt, die zu Kämpfern werden und Menschen gibt, die zu Verlierern werden. Mhm. Warum Menschen süchtig werden, warum Menschen krank werden, warum andere Menschen alles überwinden und ganz aus einer komischen Sache eine ganz große Stärke herausgewinnen. Mhm. Und da ich das ja nicht nur bei Fremden, sondern wirklich in meinem eigenen Freundeskreis jeden Tag zu sehen kriege und natürlich auch bei mir selber, ist es das, ich bin einfach interessiert an Menschen und an deren Geschichten. Und deswegen finde ich auch selbst die anstrengendsten Charakter oft gar nicht so anstrengend wie andere, weil ich immer denke so, ja, nervt ein bisschen oder ja, aber jetzt im Ernst, ist doch aber ein guter Typ. Also, aber die Essenz ist doch, weißt du, ist wie eine Suppe, die ein bisschen zu salzig ist.
Aber ist eine totale Bereicherung. Aber gerade die nicht perfekt sind, genau. Eine totale Bereicherung. Weil dann fängst du wieder an, nachzudenken und zu beobachten und zuzuhören, weil du merkst, das ist nicht Standard. Warte mal ganz kurz, was hast du gerade gesagt?
Ja. Und das ist geil. Ich stehe da voll drauf, muss ich echt zugeben.
Ja. Es gibt jetzt Suppe.
Ich finde es super.
Schön, dass du hier bist.
Ich liebe Kartoffelsuppe.
Warte mal, muss man einmal hier.
Es gibt jetzt Suppe.
Tim, kommst du runter? Es gibt was zu essen.
Schrupp, schrupp.
Ja. Ach so, will jemand eine Scheibe Brot dazu?
Ich brauche nicht. Ha?
Aber sag mal ganz im Ernst, die Branche an sich, ne, weil du vorhin meintest, dass die Verlagshäuser, irgendwie die Verlage einfach echt so ein bisschen am Boden liegen.
Die Plattenfirmen, genau.
Die Plattenfirmen, ja. Was ist denn da der nächste Schritt?
Wenn man das wüsste. Ich habe keine Ahnung. Die schrumpfen sich klein und gesund. Der nächste Schritt ist, dass die meisten Musiker, genau wie ich, ihre Verwertung selber vornehmen. Mhm. Was nicht unbedingt leichter macht, so. Aber es ist, wenn du dann erstmal da so bestimmte Hürden genommen hast, ist es wirklich definitiv sinnvoller. Ich weiß nicht, wie es den Plattenfirmen weiterhin gehen wird. Also ich finde so Spotify und Co. machen es halt echt nicht leicht, Geld zu verdienen. Ne? Du zahlst irgendwie 10 Euro im Monat und kriegst für einmal gehört, kriegst du 0,0002 Cent oder 0,004 Cent, ich weiß es nicht mehr. Also ich, wenn ich von Spotify leben müsste, müsste ich Hartz IV beantragen. Mhm. Ich bin so froh, dass ich wirklich durch Lizenzen, durch Sachen wie Werbung, wo du wirklich gute Budgets kriegst zum Produzieren und so, dass wir diese ganzen Sachen haben. Weil wenn ich als Solokünstlerin Diane Weigmann davon leben müsste, boah ey, das sähe so bitter aus. Das ist ganz anders als noch vor 10 Jahren. Mhm. Und wie gesagt, ich mache mir da jetzt nicht so Gedanken, aber ich kriege das echt mit, dass so ganz viele der Künstler, die sich eben nicht so aufgestellt haben wie ich oder die eben mehr so Interpreten zum Beispiel sind, also die sind ganz schön verzweifelt gucken, teilweise. Ne? Ja, also so Leute, eben so die Prinzen zum Beispiel.
Ja.
Also die müssen dann echt zusehen, dass sie dann...
Was machen die denn jetzt?
Ja, die Prinzen... Das ist ja ein Solo-Projekt gerade, ne? Das ist ja sehr toll.
Ja.
Das fehlt auch in die also war auch schon, kommt jetzt nochmal nach Eberswalde, sogar ein ganz kleines, eine relativ kleine Lokalität, also kleine Kneipe.
Ja.
So. Also für mich als Konsument, das ist das, was ich feststelle, ist die Situation momentan großartig. Weil die Künstler müssen sich krumm machen und müssen Live-Konzerte spielen. Mhm. Das merke ich ganz deutlich. Ich sehe plötzlich Acts auf der Bühne wieder aus meiner Jugend. Wo ich denke, Wahnsinn. Die haben sich früher immer auf ihren Plattenverkäufen ausruhen können und so weiter und so fort. Ja. Können sie jetzt eben nicht mehr.
Ja,
jetzt merken sie, okay, wir müssen wieder ein bisschen live spielen, wir müssen Gigs machen, damit wir sozusagen überhaupt noch irgendwie Geld verdienen. Und das finde ich als Konsument, finde ich das großartig.
Ja.
Endlich sehe ich mal wieder, was weiß ich, Doggy Dog und so, wie diese alle heißen, so aus meiner Jugend.
Also zum Beispiel jetzt vor 2 Wochen.
Gibt's noch, ja?
Na klar, und wie mega. die spielen oftmals in Berlin in Musik und Frieden.
Da Musik und Frieden,
habe ich schon 2 Mal gesehen und das ist also ein großes Fest. Geil, ich freue mich jedes Mal. Ich glaube, ich gucke mir die auch noch 3 oder 4 Mal an, das ist mir egal. Also super. Großes Kino, ganz großes Kino. Live sind die der Knaller. Ich habe die damals das letzte Mal Dynamo 95 gesehen. Mit 75.000 Leuten zusammen oder so.
Ja, also ist das es, ne?
Ist es, ja.
Und die spielen dann jetzt in Musik und Frieden,
ja.
Wo irgendwie so 500 Leute reinpacken.
Genau. Ne? Mhm. Aber für mich als Konsument, wie gesagt, groß, ganz groß. Ich mag das.
Ja, aber du gehst auch noch auf Konzerte.
Ja.
Viele würden
nicht auf Konzerte gehen, ne?
Wie viele
also,
Leute...
Immer ausverkauft. Ja. So Konzerte, wo ich hin will, also auch so aus meiner Generation, die Künstler, die sind alle ausverkauft.
Und mein Mann kommt ja auch aus der Konzertbranche, also der ist Konzertveranstalter.
Okay.
Und also Booker quasi. Mhm, ja. Er meint auch, das Einzige, was wirklich immer geht, ist Brot und Spiele. Ne? Also sagt man ja. So, selbst in schlimmsten Zeiten Brot und Spiele. Ja. Und dazu gehört eben Konzerte. So dass das Geld, was der Industrie fehlt, der Plattenindustrie fehlt, holen die sich ja die Plattenfirmen dann auch über so 360-Grad-Deals auch dann über Konzerte oder T-Shirt-Verkäufe und so wieder mit rein. Das gab es ja früher auch nicht. Ja. Der Künstler selber sein Merchandise verkauft, heute will die Plattenfirma mit der Begründung, wir bauen dich ja auf, wir machen dich berühmt, also sollst du uns von dem großen Kuchen dann am Ende auch wieder was abgeben, so und so viel Prozent dann wirklich auch an Merchandise, an Auftrittsgeldern und so mit reinholen.
Rein. Ja, ja,
absurd.
Also die Verträge waren immer komplexer, ne?
Beziehungsweise immer einfacher. Gib uns einfach von allem was ab.
Genau, so. Du bist ja. Du gehörst uns fertig, egal was du machst.
Genau. Lecker, vielen Dank.
Ja.
Sehr gut.
Mhm.
Ich beobachte gerade an mir, wie unterschiedlich ich doch nach so einem Gespräch hier im Haus am See drauf bin. Manchmal fühle ich mich total nachdenklich und möchte gar nicht mehr sprechen. Auch etwas unsicher so mit mir selbst und mit meinen Gedanken. Dann wieder fühle ich mich total aufgepeitscht und voller Ideen. Und ein anderes Mal fühle ich mich wahnsinnig gestärkt, verstanden und motiviert. Und das ist heute der Fall. Diana hat mir natürlich auch Samen in den Kopf gesetzt, über die ich nochmal nachdenken will. Wie zum Beispiel der kritische Ansatz, wir seien eine Lobgesellschaft. Da muss ich mich jetzt wirklich mal selbst hinterfragen, wie ich Lob verwende oder wenn ja, wie viel und ob ich überhaupt Lob brauche, um mich gut zu fühlen. Das ist mir gar nicht so bewusst. Naja, irgendwie bin ich aber auch etwas wehmütig heute. Weil ich feststelle, ich habe musikalisch einfach nichts auf der Pfanne. Und wenn ich mir dann vor Augen halte, dass meine Gitarre seit 4 Jahren unberührt in der Ecke steht und ich mir jedes Mal aufs Neue denke, Mann, Annette, ey, komm, jetzt fang doch endlich mal an, dann kommt auch ein bisschen Frust auf. Aber nein, der geht weg. Ich bin nämlich froh, dass wir Menschen haben wie Diane Weigmann, die all ihre Sinne und ihr Talent und Fähigkeiten in Musik verwandeln können. Das ist toll. Und wenn du noch mehr Informationen haben willst zu meinen Gästen, dann geh mal auf die Seite www.hausamsee-podcast.de. Schau mal rein. Ja, das war's wieder für den Moment. Ich lade dich ein, mein Abonnent zu sein, wenn dir das gefallen hat. Und du weißt ja, wo man mich findet. Auf iTunes, Spotify, Soundcloud oder Deezer. Und wenn du dann noch bereit bist, mich zu bewerten, wäre ich dir total dankbar. Und wenn du dann auch noch bereit bist, mich zu teilen, das ist spitze. Also lasst uns im Gespräch bleiben. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.